2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Und mega trotzdem. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Herzlich willkommen bei QVC.
Nur noch zwei da.
Von dem ist ja nur noch einer.
Fünf Keeper haben wir, glaube ich, oder?
Ja, stimmt. So, Mike, bitte.
Moin, es ist Montag, der 5. Mai 2025. Wir sind hier der Verkaufssender Millerton VC. Oh Mann, es wird ganz schlimm heute Abend. Ich habe das im Gefühl jetzt schon. Also, wir sitzen wieder hier in der Levi's Music School in der Südkurve des Millerntors. Freuen uns auf eine hoffentlich sehr unterhaltsame Sendung, in die wir euch jetzt alle mitnehmen werden. Und mit mir zu meiner Linken, Sven.
Vasil's on fire, your referee is terrified. Vasil's on fire.
Ja, Entschuldigung und schönen guten Abend in die Runde. Besser kann es kaum noch werden, dachte ich, aber dann darf ich jetzt ja Johnny begrüßen.
Es fällt mir schwer, ich kann da nichts zu sagen. Also ich dachte ja mit der QVC nochmal und mit dem Vorgeplänkel, aber hallo, schön, dass ich hier sein darf. Ich kann da nicht drüber, ich habe jetzt auch einen Ohrwurm.
So, statt auf seinem eigenen Junggesellenabschied, heute hier Tim.
Ja, bist du eingeladen auf meinen Junggesellenabschied?
Tatsächlich, ja. Ja,
siehst du das? Ist schon ja. Da freust du dich. Weißt du ja zumindest, wann er stattfindet.
Oh, ich weiß
ist das.
Ist
das jetzt hier der Junggesellenabschied?
Philipp klopft gleich.
Ja, genau. Ja, super.
Deswegen singst du Mallorca-Lieder.
Ich bin hier, komme direkt, deswegen, ich erkläre, warum ich Mallorca-Lieder singe, direkt vorm OMR-Festival natürlich. Ist doch klar. Da muss man auch Präsenz zeigen. Kostet nur eine halbe Milliarde, daran teilzunehmen.
Du musst uns alten weißen Männern natürlich nur erklären, was OMR-Festival heißt.
Ja. Online-Marketing-Rockstars.
Deswegen bin nur ich da gewesen, Mike, ich weiß.
Du flunkerst, du warst beim Friseur und hast dir was erzählt. Also, und das sehen wir hier alle.
Der Friseur hat mich gefragt, ob ich noch was vorhabe. Da habe ich gesagt, OMR.
Einmal den Rasenmäher rausgeholt?
Ja, dann für einen Zehner. Okay.
Du meine Güte. So, und der Mann für die Wumps-Songs.
Wir wurden schon ein paar Bier auf Exner getrunken.
Offensichtlich. Oh.
Ihr könnt das nicht sehen, aber Mike verändert sowohl Gesichtsfarbe als auch Körperform.
Ein Bier auf Exner.
Du meine Güte, es sind 2,5 Minuten rum. Ich weiß nicht, wie das heute werden soll. Liebe Zuhörende, mehr Leute werden es nicht. Vielleicht ist das auch ganz gut so. Es tut uns sehr leid. Sebastian ist nicht da. Debbie ist nicht da. Ansonsten sind wir leider komplett und werden mal schauen, was wir mit diesem Abend
voll
hier heute
zählig
mit diesem Abend alles auf Jahre hinaus zerstören werden. Wir beginnen gleich mit dem Stuttgart-Spiel. Wir werden ein bisschen über Personalien reden. Wir werden, da freuen sich alle schon immens drauf, das Restprogramm aller ersten 8 deutschen Ligen für alle Spieltage aller Vereine durchtippen. Und haben am Ende noch ein paar Terminempfehlungen. Soweit. Tim hat eine Excel-Tabelle ausgedruckt. Es wird fantastisch.
Ich kann in Word, habe ich die erstellt.
halt, kriegen wir dafür Geld? Tabellen also erstellen. Ist das gerade.
Es gibt auch andere Anbieter von solchen Programmen.
Mach ich jetzt ein Foto davon? Hast du ein Foto von deiner Nase gerade gemacht?
Vorher, nachher.
Alte Weiße,
nachher. Das ist jetzt das leere Blatt Papier. Hier stehen alle Spiele drauf. Für die nur zuhören, was ja alle sind. Hier stehen die Spiele drauf und hier stehen Justus, Mike, Johnny. Ich hoffe, ich habe das Haar richtig an der richtigen Stelle gesetzt. Das
ist traumhaft.
Ja.
Sven und Tim. Und dann ob du das Haar an der richtigen Stelle gesetzt hast, ist auch maximal beleidigend. Ne?
Betretene Schweigen, oh meine Güte. Stuttgart, fangen wir damit an.
Stuttgart, ich kannte euch noch, als ihr kaputt wart.
Willst du über das Spiel oder über das Maskottchen reden? Weil Maskottchen ist ja auch ein Thema bei euch in der Redaktion.
Oh, da habe ich Ärger für gekriegt.
Weil du Fritz gesagt hast.
Fritzle,
das Neckarkrokodil.
Da habe ich Ärger für bekommen.
Aber wovon ernährt sich das Neckarkrokodil?
Von
Neckarantilopen. Ist gut, wie alle ruhig sein können.
Betretenes zu Boden schauen, ja.
Hä? Es ist wirklich schön, dass ich wieder da bin.
Ja. Ja. Das sehen wir alle ganz genauso, Johnny.
Wir haben dich vermisst.
Johnny, möchtest du beginnen vielleicht? Wie hast du denn das Stuttgart-Spiel verfolgt?
Stehend auf der Gegengerade, Höhe der Mittellinie und sehr, sehr zornig. Also die ersten 15 Minuten, das hat alles noch ein bisschen Hand und Fuß gehabt. Danach haben wir ein bisschen das Heft des Handelns aus der Hand gegeben.
Aber Hand ist ein super Stichwort für das Spiel, ja? Da kommen wir jetzt zu.
Oh, und da habe ich mich sehr über deine... Also ich habe mich gefreut, dass du es aufgelöst hast in der Redaktionssendung bezüglich, ja, ob das eine gelbe Karte ist oder nicht. Ich finde das trotzdem immer noch sehr ungerecht. Das Spiel an sich, es ist schade, dass wir nach dem Spiel nicht so wahnsinnig viel über das Spiel reden werden, sondern über die Nichtleistung des sogenannten Schiedsrichters. Und das ist das, was mich wirklich aufgeregt hat. Also Bremen fand ich schon nicht so gut, die Schiedsrichterleistung, konnte mich dann aber so ein bisschen damit abfinden oder sowas. Aber, und anfreunden. Aber den Exner, habe ich mich gefragt, ob die den Praktikanten hingeschickt haben. Wir haben auch nicht so wahnsinnig gut gespielt nach den ersten 15 bis 20 Minuten. Da hat Stuttgart halt einfach so ein bisschen mehr die individuelle Klasse gezeigt und auch so ein bisschen mehr gemacht fürs Spiel. Aber über den Exner, ich weiß nicht, ich habe da schlecht geschlafen. Also ich hab mir nicht mehr am selben Tag, sonst gucke ich mal noch die Zusammenfassung an, gucke nach, ob das andere auch so gesehen haben. Ich habe auch die Fachzeitschrift, die du verteufelt hast, konsultiert. Ja, du hast dich über die Benotung im Fachmagazin Kicker in der Redaktionssendung ausgelassen.
Aber negativ?
Naja, das ist für dich kein Maßstab. Also du nimmst das nicht als... Also die sind immer sehr wohlwollend in ihrer Bewertung der Schiedsrichterleistung und du nimmst das nicht so wahr, wenn ich das richtig gehört habe.
Ach so, allgemein meinst du jetzt nicht zum gestrigen Spiel?
Zum gestrigen Spiel war bis zum Stand vorhin auch noch nichts benotet. Nichtsdestotrotz, ich bin sehr, sehr ärgerlich.
Und nicht gut informiert, Johnny, weil der Schiedsrichter wurde vom Kicker, vom Fachmagazin mit einer 5 bewertet.
Heute noch?
Nee. Heute Morgen.
Oh. Ja, da muss ich arbeiten.
Und war mit Sicherheit eher ein Doktorand als ein Praktikant.
Oh. Habt ihr das anders wahrgenommen? Ich meine, kann jemand bitte die Gegenthese einnehmen?
Also ich habe das Spiel ja nicht im Stadion verfolgt, deswegen bin ich vielleicht ein bisschen objektiver, wobei ich nie objektiv bin bei Spielen des FC St. Pauli. Ich habe es auch stehend verfolgt. Vor dem Fernseher, erinnert ihr, kennt ihr dieses Video von Steffen Baumgart, als der
mit dem Hund.
Ja, mit dem Hund. Ja, so, aber ohne, ohne Hund und Schiebermütze. So haben wir sie ausgesehen haben.
Die Mütze hätte dir gut getan, würde ich sagen.
Und muss sagen, ich habe mich auch fürchterlich über den Schiedsrichter aufgeregt und vor allem aber in der ersten Halbzeit und dann ganz am Ende, als er Vasil vom Platz gestellt hat. Dazwischen, zweite Halbzeit, fand ich das okay. Da war es immer noch schlecht, weil die Zweikampfbewertung mal so war und da keine Linie drin war. Aber in der ersten Halbzeit habe ich mich fürchterlich drüber aufgeregt, weil ich das Gefühl hatte, dass das einfach in Richtung Stuttgart ausschlägt, das Panel. Und zwar dauerhaft.
Also ich hatte am Anfang das Gefühl, der ist einfach schlecht. Also schlecht, gar nicht unbedingt einseitig, wie jetzt immer alle sagen, bei 50-50-Situationen immer für Stuttgart gepfiffen. Vielleicht habe ich das auch so wahrgenommen und ihn deswegen für schlecht empfunden. Aber ich fand, es war so, ja, keine Linie drin. Man konnte, das eine lässt er laufen, das andere pfeift er ab. Da tippt er schon auf die Uhr und da nicht und so. Ich fand, das war einfach, ja, weiß ich auch nicht, ein schlechter Schiedsrichter. Und das mit Vasil, das ist... Also das mit Van der Heyden habe ich natürlich im Stadion gar nicht richtig gesehen. Das musste er sich ja selber auf dem Monitor angucken. Also kein Wunder, dass ich das nicht richtig erkannt habe. Aber na gut, weiß ich nicht. Keine Ahnung, kann man wahrscheinlich so geben. Hätte aber ein Elfmeter auch gereicht und nicht noch das runterstellen, finde ich. Und das mit Vasil, da geht mir in der ganzen Diskussion fehlt mir eine Sache. Und das ist: Was ist denn eigentlich mit den verdammten Scheiß-Stuttgartern, die einfach nicht zur Ecke gehen? Das nervt ja so unfassbar. Das nervt aber auch am Fußball insgesamt, dass es da irgendwie keine Handhabe für gibt, weil man kann ja nicht irgendwem eine gelbe Karte wegen Zeitspiel geben, weil da muss ja irgendwer raus, aber man weiß ja nicht wer. Aber das nervt einfach. Und ich finde, da hat er überhaupt die... Also, dass ein Torwart da rauslaufen muss, um den Ball da mal hinzulegen und trotzdem ist noch kein Stuttgarter überhaupt im Umkreis von 15 Metern zu finden zu der Ecke, das finde ich einfach scheiße. Also da kann jetzt der Schiri ja nichts für, außer dass man vielleicht nicht den Torwart dafür doppelt bestrafen muss, dafür, dass da kein Scheiß Stuttgarter, ich wiederhole es, einfach da zur Ecke geht. Das nervt so dermaßen. Was für Idioten, ey.
Also ich habe zum Thema Zeitspiel habe ich mir tatsächlich mal überlegt, wie wäre es denn, wenn man sowas einführt, wie man hat 20 Sekunden für das Ausführen eines Einwurfs und 30 Sekunden für das Ausführen eines Standards, Eckball, Freistoß. Ich guck jetzt mal den Schiedsrichter in dieser Runde an.
Das ist eine gute Idee. Was mir
die 6-Sekunden-Regel für Torhüter, die wird dann auch ja nur grob eingehalten, wenn überhaupt. Ja. Aber dann gibt es da zumindest mal eine Regel.
Und dann verlierst du das Recht an dem Freistoß, wenn du es nicht in der Zeit schaffst. So, jetzt machst du einen Einwurf und du siehst, du als Spieler findest aber keine Anspielstation, weil die alle gedeckt sind. Wie soll das funktionieren?
Ja, weiß ich auch nicht, aber...
Was also, seid ihr denn für Revolutionäre? Gegen den modernen Fußball, bla 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 und dann sowas
hier. Da gucke ich aber auch mal in unsere...
Also, nur weil du bei deinen Einwürfen nie jemanden findest.
Ich werfe gar nicht ein, ich kann ja so weit werfen.
Mike spielst hat was du mit oder ohne Brille Fußball eigentlich?
Ich spiele nicht mal mit Fußball.
Also bei unseren Abstößen ist es ja... Achso, ja, ich sag mal eben. Bei unseren Abstößen ist es teilweise, finde ich, auch so, das nervt auch, dass Vasil sich den Ball da erst so halb hinlegt, noch nicht so richtig, und ihn dann aber zu zum Beispiel Van der Heyden irgendwie noch gibt, der dann den Abstoß erst ausführt. Das dauert auch teilweise 45 Sekunden, bis da überhaupt irgendwas läuft. Das nervt mich auch. So.
Das hat ja Radetzky beim letzten Heimspiel gegen Leverkusen exorbitant ausgereizt und hat dann ja dafür auch irgendwann Geld bekommen. Also ich glaube, das ist noch okay, weil in dem Moment spätestens, wo Van der Heyden den Ball dann spielt, ist er ja im Spiel, und dass Vasil den dann nochmal stoppt und die anderen ihn dann nicht anlaufen, das ist halt dann so. Zu dieser, du hast nur so und so viele Sekunden Zeit, da hast du schon so viele Kinder, aber keines spielt bisher Fußball, richtig? Ich frage, warum. Also ich werde gleich erzählen, warum ich das frage, so rum.
Ja, bitte.
Aber Justus könnte dir da vielleicht
helfen. Dass du jetzt hier meine Familie mit reinziehst, da müssen wir später nochmal drüber sprechen.
Auf jeden Fall, ich freue mich drauf.
Man kann eindribbeln bei Funinho.
Meinst du ja, das? Ja, nee, das meine ich nicht, das kommt auch. Habt ihr schon Futsal gespielt in der Halle?
Also, wie, ja.
Da ist das nämlich so. Weil da hast du, da fängt der Schiedsrichter an zu zählen, ah, wenn der Ball im Aus ist. Und du hast zum Beispiel bei einer Ecke, hast du, er fängt nicht sofort an zu zählen, wenn der Ball ins Aus geht, aber in dem Moment, wo derjenige den Ball in die Hand nimmt, wird gezählt. Und nach 5 Sekunden, wenn du ihn dann nicht ausgeführt hast, das gilt bei Ecken, das gilt auch beim Torwartabschlag, das gilt auch bei Einkicks, die dann da sind, geht der Ball zum Gegner.
Ist ja beim Handball auch so, da wird ja auch immer in die Hand gehoben und angezeigt, so jetzt.
Aber wenn der Ball im Aus ist?
Nee, ja, während des Spiels.
Während des Spiels, ja, das genau, kannst du im Fußball nicht machen. Aber
genau, das kannst du im Fußball nicht machen, aber es gibt trotzdem eine Regel des Zeitspiels sozusagen. Des,
ja, also ich finde ja immer, Zeitspiel wird auch von den Nicht-Spielenden, sprich Zuschauenden und so weiter, ein bisschen überbewertet im Fußball. Es ist halt so ein super emotionales Ding. Jetzt kommt kurz die Security. Schönen guten Abend. Und im Endeffekt hast du 90 Minuten Zeit, ein Tor zu schießen. Schaffst es in den 90 Minuten nicht. Und weil es da jetzt 3 Sekunden länger dauert am Ende, da regst du dich jetzt drüber auf.
Ja,
ich weiß, ist natürlich emotional verständlich. Alles gut.
Pablo labert da.
Finde ich, ist diese emotionale Aufregung manchmal ein bisschen überzeichnet, und vor allem das Mittel des Schiedsrichters ist ja, das dann einfach nachspielen zu lassen.
Dass ja, wir das über Nachspielzeit, ja genau, da wird alles mitgelöst, haben wir ja schon mehrfach gehabt, wenn dann Netto-Spielzeit 56 Minuten in der Bundesliga ist und dann 3 Minuten nachgespielt werden. Das wird alles aufgelöst darüber, gar kein Thema.
Wo kommt denn jetzt der Hass her? Also jetzt mal wirklich, nur weil er...
Nur weil ich seine Familie reingezogen habe.
Ja, ah, genau, okay. Wo wir gerade beim Thema Hass sind, wir können auch wieder zurückkommen zur Schiedsrichterleistung. Ne? Also das ist jetzt nicht, dass ich wollte, dass jemand die Antithese einnimmt, aber nicht, dass alle die Antithese einnimmt. Das wäre schon wieder schön. Sven, wie hast du es denn gesehen?
Ich würde die Antithese einnehmen, auf jeden Fall. Danke.
Was ist denn überhaupt was war denn die These?
Es ging so wenig, hörst du mir zu.
Es ging um die Schiedsrichterleistung.
Ja,
du fandst sie gut. Nein, natürlich nicht. Also das war ja auch relativ offensichtlich.
Ja, dass aber er den Hass predigt, kannst du doch nicht sagen, du machst die Antithese und sagst auch, du fandst voll scheiße.
Moment. Okay, so, sprich, Grundthese. Wir sind uns ja wohl hoffentlich alle einig hier, Schiedsrichter war scheiße.
Okay. Aber. Also der Kicker hat nur eine 5 gegeben. Ich hätte dem eine 7 gegeben.
Ich habe allerdings die Antithese zu Justus bei dem Elfmeter. Ich würde sagen, für mich ist es ein ganz klarer Elfmeter und eine ganz klare gelbe Karte, weil wie geht Van der Heyden denn dahin?
Ja, runter also, mit dem Körper.
Ja, also wenn er so sich vor den Ball wirft, in Torwartmanier mit angelegten Armen, aber trotzdem nimmt er dermaßen in Kauf, dass er den Ball halt dann auch mit den unkontrollierten Körperteilen, in dem Fall dem Arm, spielt. Also er wollte ihn blocken irgendwie, ist für mich ein ganz klarer Elfmeter und auch ziemlich ungeschickt in der Situation dahin zu gehen. Also der war vielleicht auch irgendwie on fire,
aber total übermotiviert.
Also als so, du also, nichts erzählt
zumal,
hast,
hat
besser gefallen,
muss nein, ich sagen. Nein, echt nicht. Johnny, zumal der Ball auch nicht zu 100% reingegangen wäre. Da stand das ja auch immer noch ey. Das Tier im Tor.
Der Oktopus vom Bosporus.
Du da.
Das passt ja überhaupt nicht. Aber was habe ich denn heute gelesen? Irgendwie sowas habe ich doch gelesen. Das passt ja noch nicht mal geografisch. Warte, das google ich nochmal.
Es gibt auch andere Suchmaschinen.
Entschuldige, Sven, bitte. Also ja, okay, kann ich mitgehen, tut mir emotional weh, aber er selber hat das ja gar nicht, also der Sieber hat das ja nicht mal mitbekommen. Der hat sich ja noch mit dem Gegenspieler unterhalten. Dann hat der Schiedsrichter die Durchsage gemacht und er unterhält sich immer noch mit dem Gegenspieler. Also der hat das überhaupt nicht realisiert. Und für mich als Regelunkundiger, für mich geht er zu Boden. Wo soll er mit seinen Armen hin? Die kann er nicht auf den Rücken machen, sonst fällt er auf die Schnauze.
Ja, aber genau, das habe ich ja schon gesagt. Dadurch, dass er so unorthodox, um es mal positiv auszudrücken, zum Ball geht oder sich vor den Ball legt, nimmt er das in Kauf, dass er den irgendwie dann mit seinen Stützhänden und sonst was da abfängt. Und zum Thema Regelkunde und Van der Heyden würde ich auch nochmal sagen, er kann wahrscheinlich froh sein, dass er schon gelb-rot hatte, weil sonst hätte die Stadion-Ehrenrunde, die er dann nach dem Platzverweis gelaufen ist, wahrscheinlich auch nochmal eine Bestrafung nach sich gezogen.
Aber meinst du, wenn er direkt rot gekriegt hätte, hätte man ihn länger gesperrt mit dem Zusatzprotokoll, der hat danach noch Zeitspiel gemacht?
Ich würde sagen, ja, das ist halt, Mike, das ist so eine klare gelbe Karte, auch wenn man so das Spiel, den Innenraum verlässt, auf so eine Art und Weise.
Ja, aber er hätte den Innenraum ja nicht verlassen, wenn er nicht rot gekriegt hätte.
Aber ein drittes Mal gelb kann er ja auch gar nicht zeigen.
Ja, deswegen sage ich ja, kann er froh sein, dass er gelb-rot schon hatte.
Aber die Frage ist, wenn er direkt rot bekommen hätte, dann kann man das Strafmaß ja festlegen.
Würdest du noch eine gelbe geben?
Weiß ich
nicht. Oh, wie enttäuscht.
Nee, eine Doppelseite, also, man kann ja dann sagen, zwei Spiele Strafe, weil er sich danach noch wie ein Arschloch verhalten hat.
Also, darf ich das kurz einmal jetzt nicht, hier bereinigen, die Situation? Welt schon. Wenn man vom Platz gestellt wurde, sei es mit Rot oder Gelbrot, völlig egal, wird man danach nicht mehr weiter sanktioniert. Das heißt, wenn er auf dem Platz und auch Vasil einfach stumpf Herrn Exner die Faust in die Fresse gerammt hätte, wäre es trotzdem bei Gelbrot geblieben.
Hypothetisch Punkt. Kein Aufruf zur Gewalt.
Natürlich.
Es gibt auch andere Schiedsrichter.
Gibt es dann danach die Möglichkeit, in einem Bericht dieses dort zu verschriftlichen. Das wird der Schiedsrichter auch getan haben. Und dann wird natürlich eine Sperre entsprechend länger. Aber eine nochmalige Kartenvergabe gibt es nicht. Es gibt aber bei dem Spielbericht, den man ausfüllt, beim Punkt rote Karte eine Frage oder so ein Formularfeld. Hat der Spieler das Feld, ich sage jetzt mal, ohne größere Proteste verlassen?
Dafür gibt es extra ein Feld auf dem Spielberichtsbogen.
Ja, also gab es noch irgendwie Unstimmigkeiten beim Verlassen oder wie auch immer. Und da würde ich sagen, das hat Van der Heyden ja schon gemacht. Also er hat ja nicht protestiert. Er ist ja dann gegangen, im Gegensatz zu Vasil, der noch ein bisschen protestieren wollte.
Er ist ja noch nicht so lange da. Er wusste gar nicht, dass er da rausgehen kann zwischen Gegengrade
und das glaube ich halt auch. Also in dem Moment, ja, wo der hinter der Bande ist, ist doch okay. Also was macht der da für einen Aufstand? Weil, also Exner hat ja auch Woltemade dann erklärt, ja, wir warten kurz, bis er da hinten, ich deute jetzt auf die Ecke gegen gerade Süd, raus ist und dann geht Van der Heyden einfach weiter, weil sein Kabinengang halt Ecke Haupttribüne Süd ist. Und so what? Ist doch scheißegal. Lass ihn doch da lang gehen, solange der hinter der Bande ist.
Aber er war nicht hinter der Bande.
Das war ja, also er musste dann ja im Spielertunnel einmal hinter die Bande und dann konnte er erst den Elfmeter verschießen.
Er musste in den Spielertunnel rein. Also er stand auch erst hinter der Bande. Das hat immer noch
nicht gereicht. Da stehe ich ja nur genau. Er musste einmal dahinter. Ja, da wurde dann so vom Ordner aufgemacht.
Ja.
Und dann ist er einmal dahinter.
Ja, noch in den Tunnel rein.
Aber erst danach. Noch nicht beim Elfmeter. Ich schwöre.
Das habe ich anders gesehen, aber...
Alter, ja, du stehst 300 Meter entfernt.
Ja, aber ich habe ja gute Augen.
Rückt sich die Brille zurecht. So, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde auch, weil du das vorhin sagtest mit der gelben Karte, die muss er leider geben. Also wenn er den Elfmeter gibt, muss er, weil es ein Torschuss ist und der mit der Hand aufgehalten wird, auf jeden Fall eine Karte geben. Man kann sogar argumentieren, er muss da glattrot zeigen, weil er ein Tor direkt verhindert. Da sind wir jetzt wieder bei der Diskussion, hätte Vasil den Ball eventuell noch halten können? Boah, weiß ich nicht. Zitat war übrigens The Bosnian Octopus. Ah. Weil die Fußballfans muss ich ja immer alles reimen, habe ich es irgendwie geografisch ein bisschen verschoben.
Ist alles südlich der Elbe. So, genau, also deswegen gelb, ja. Rot hätte ich auch für zu krass empfunden. Aber eine gelbe Karte muss er da schon geben. Da gibt es auch keinen Spielraum für ihn. Womit wir aber jetzt bei Vasil wären.
Aber vielleicht muss er sich das, also er hat ja entschieden auf dem Feld und wurde dann nochmal angerufen mit, guck's dir nochmal an, der Videoschiedsrichter greift also ein bei einer klaren Fehlentscheidung. Fragezeichen?
Ja, guter Punkt. Also wenn Justus sagt, ich habe das nicht so genau gesehen, dann verstehe ich das, weil du stehst hier innersüd, links unten in der Ecke, relativ weit weg. Herr Dr. Florian Exner stand am allerbesten von den etwa 30.000 Menschen im Stadion.
Hoffentlich.
5-6 Meter entfernt, beste Sicht auf die Szene. Besser kann er nicht stehen. Sieht das und entscheidet sofort, kein Strafstoß. Ey, ich verstehe es nicht. Also ich verstehe nicht, warum der VAR da eingreift. Weil der VAR darf nur eingreifen bei klaren Fehlentscheidungen.
Aber vielleicht
ist oder wenn der Schiedsrichter sagt, ich habe das nicht wahrgenommen, weil, keine Ahnung, ich habe gerade woanders hingeguckt oder sonst irgendwas.
Oder er hat so wahrgenommen und gesagt, er stützt sich ab, dass diese Stützhand, die dann nicht zum Elfmeter führen soll.
Er steht 6 Meter entfernt, der kann das nicht anders gesehen haben. Er guckt da direkt drauf.
Also im Fernsehen hat man es auch sehr deutlich gesehen. Ich habe mir da, weil es ja noch ein bisschen gedauert hat, bis dann der Videobeweis kam, habe ich mir schon mal notiert, tolle, tolle Parade von Van der Heyde.
Ja, der muss er ihn festhalten.
So deutlich gesehen. Immerhin zur Seite abgewehrt.
Ja, du hast es gesehen auf den Kamerabildern.
Nein, nicht in der Wiederholung, sondern einfach aus der Totalen kommt man das schon extrem gut sehen.
Also nach dem Spiel haben wir, ich war mit meinen Kindern da, haben wir eine Lehrerin meiner Kinder, also von der Schule, die wir häufiger bei Spielen gesehen. Da ging es natürlich auch sofort um den Schiedsrichter und meine Tochter hat sich aufgeregt und und dann hat die Lehrerin, und ich glaube, schlauer wird es nicht, gesagt, ihr kennt das doch auch, Lehrer, die komplett überfordert sind, die machen einfach vor der Klasse irgendwas. Und so war das heute mit dem Schiri und seinen 22 Schülern. Der hat einfach irgendwas gemacht, weil er komplett überfordert war.
War kurz davor, dass er den Videorekorder reinholt.
So, wir gucken jetzt. Im Westen nichts Neues.
Hat er ja sogar. Es wurde ihm, die Technik hat aber funktioniert.
Ja, können wir die Aufnahme jetzt hier stoppen. Schlauer wird's nicht mehr. Also ja, ich bin immer noch nicht glücklich damit. Ich weiß nicht, warum der Videoschiedsrichter eingreift und ich verstehe einfach nicht mehr, ab welchem Punkt das passiert und ab welchem Punkt das nicht passiert. In anderen Situationen, ich referenziere hier wieder Bremen. In Bremen wird Saad getroffen. Es gibt Kommunikation zwischen dem Schiedsrichter und dem Videoschiedsrichter und da wird nichts gemacht. Da wird nicht mal gesagt, geh raus und guck's dir an. So, aber hier wird gefühlt aktiv gesucht. Weil der Schiedsrichter, wie Mike sagt, der steht direkt daneben, der hat die beste Sicht von allen, der hat die Aufgabe, darauf zu achten. Und entscheidet auf dem Feld so, um sich dann umstimmen zu lassen. Ja, bin ich nicht zufrieden mit? Punkt.
Ich verstehe dieses Angucken sowieso nicht. Also ich meine, es ist doch klar, offensichtlich, ihr habt mich alle überzeugt, warum muss er sich da noch angucken? Dann muss doch der Typ ihm einfach ins Ohr sagen, ey, ich habe das gesehen, das war Hand. Kipp gelb, du Trottel, und Elfmeter. Warum muss er sich das denn angucken? Ich verstehe das überhaupt nicht.
Weil er der Spielleiter ist.
Digga, ich muss mir doch auch nicht alles angucken, was andere Leute machen, wenn ich der Chef bin. Das ist doch irgendwie, da muss man doch auch vertrauen in die vorm Fernseher sitzen. Sonst brauchst du das ganze Ding ja nicht machen, dann musst du es dir ja immer angucken, wenn du jedes Mal denkst, ach so, vielleicht sehe ich das aber noch besser auf dem Monitor.
Ja, also mein Argumentationsstrang, glaube ich, seit der VAR da ist, VAR Review Area abschaffen, der VAR selber ist Teil des Schiedsrittergespanns, des Teams. Und ihm obliegt es, dem Schiri zu sagen, Digga, das war so falsch, das korrigierst du jetzt bitte. Und solange er das nicht tut, solange er nicht sagt, das war komplett falsch, kompletter Quatsch, solange bleibt das, was der Schiri entschieden hat. Und dass sie das immer noch nicht machen, auf mich
hört obwohl halt keiner. Obwohl Mike schon ja, so oft
auf mich hört halt keiner.
Ja, und das war auch mit Abstand das Schlauste, was du bisher zum Thema VAR gesagt hast. Das war eigentlich nett gemeint.
Nicht schlecht. Ja, kam auch so an. Gut, wollen wir über Vasil reden?
Ja. Ja, vom Kicker als Spieler des Spiels ausgezeichnet. Habe ich gerade gelesen.
So, jetzt setze ich einen drauf. Von mir ausgezeichnet zur besten Torwartleistung, die wir am Millern-Tor gesehen haben in Braun-Weiß.
Ich möchte Tihomir Bulat gegen Hertha BSC ins Feld führen.
Das 0-0 am ersten Spieltag.
Ja.
Ihr seht das nicht, aber drei Teilnehmer fällt hier gerade alles aus.
Da waren wir vorher nicht verwöhnt, das war so ein bisschen, da musste man es in Relation sehen. Aber,
da war okay. Die Welt noch schwarz-weiß.
Frank Dröger, als er den Ordner in Braunschweig vor dem Block weggebumst hat, da. Das war auch gut.
Okay. Nein. Unfassbar gute Leistung, muss man schon sagen. Ja. Also, während des Spiels haben wir uns in der Süd schon unterhalten, dass wir den wahrscheinlich so nicht halten werden können in der nächsten Saison.
Ich wollte schon fragen: Spielt er auch mal einen neuen Vertrag, Tim?
Oder hat ihn doch gerade erst verlängert im Anfang letzten Jahres? Nee, im letzten Jahr hat er ihn, glaube ich, verlängert und dann auch.
Er muss ja nicht um einen neuen Vertrag bei uns spielen.
Oh, so einer. Also er ist auf jeden Fall, kann ich schon mal vorgreifen, weil ich das im Artikel auch schreibe, der am Dienstag erscheint. Er ist, was die Post-Shot-Expected Goals angeht, also die Schüsse, die dann aufs Tor gehen und dann je nachdem, wo sie aufs Tor gehen, werden sie nochmal gewichtet. Das heißt, wenn ein Schuss direkt auf die Mitte eines Tores geht, dann ist der Post-Shot-XG-Wert bei, was weiß ich, 0,1 oder so. Wenn der aber links oben in den Winkel geht und schwer zu halten ist, dann ist er bei 0,9 hoch irgendwas. Und da hat Nikola Vasil bisher in der Saison 8,8 Tore sozusagen verhindert. Also er hat um 8,8 besseren Wert, Post-Shot-XG-Wert als Tore gefangen worden. Ist damit mit Abstand der beste Torhüter der Bundesliga, auch was das pro 90 Minuten angeht, und ist sogar der beste Torhüter seit Peter Gulacsi aus der Saison 18-19.
Drei Leute gehen gleichzeitig zum Mikrofon.
Tim, ist es egal. Ist das egal? Wollte ich nur einmal sagen. Es ist
der, danke.
Deswegen stimme ich Sven auf jeden Fall zu, weil das war jetzt ein Spiel, wo der Post-Shot-XG-Wert bei 3,3 lag und nur ein Gegentor gefangen
wurde. Ich möchte Philipp Treu loben.
Als Torwart?
Ja, genau.
Oh, ich möchte diesen Mann auch Saliakas als Tor.
Stimmt, der ist
die weiße Weste.
Habt ihr euch auch so gewundert, dass Saliakas dann derjenige war, der sich
das Tor? Ja, geil. Das ist so
geil. Wir nehmen den Kleinsten.
Ja. Weiß ich nicht, der kann nicht mehr.
Aber lassen Sie ihm keine Handschuhe. Ja, genau. Der kann sich die Trikots über die Hände ziehen.
So, was ihr jetzt nicht sehen könnt, ist, Tim trinkt Bier durch die Nase.
Rückwärts.
Ding Dong Werbung, sag doch mal, was du trinkst da.
Oh mein Gott. Ja, also.
Es ging mir um eine Einzelspielerleistung oder weil wir gesprochen haben, Spieler des Spiels und sowas. Ich fand Philipp Treu wieder bockstark. Der hat Sprints gezogen. Da ist mir beim Zugucken alles gerissen. Also wirklich Hut ab, Respekt, dass der das so durchgezogen hat. Und ich kann ja nicht mehr Vasil nehmen, weil du den schon genommen hast.
Das war schon so geil am Anfang von Philipp Treu. Also in den ersten, weiß ich nicht, 10. Minute oder irgendwie, wo das war, wo er den da geblockt hat.
Ja.
Und also geil abgegrätscht hat, nicht geblockt. Und dann so vor die Südkurve irgendwie die Fäuste schon in den Himmel rückt. Geil, das war gut. Das war ein guter Beginn des Spiels.
Richtig gut, ja. Liegt auf. Die Zahlen habe ich auch, erscheint auch im Millerton-Artikel.
Ich finde das gut, wie du auf deinen weißen Zettel guckst, als ob du da irgendwas ablesen müsstest. Die Zahlen habe ich auch hier.
Und da steht da noch niemand
drauf. Da ist ja weiß, da ist ja eine Tabelle, die du mit nicht näher genannten Textdokumenten...
Philipp Treu ist als Spieler ist er in den Top 5, was die Laufdistanz angeht in dieser Saison, obwohl er ja schon ein Spiel verpasst hat und in drei weiteren Spielen ausgewechselt wurde.
Und so kurze Beine
hat. Hat die drittmeisten Sprints angezogen und die viertmeisten intensiven Läufe. Und die Kombination ist interessant und auch total wertvoll, weil Spieler, die viel laufen, die laufen oft nicht im Sprint viel. Und Spieler, die viel sprinten, die haben oft keine hohen Laufdistanzen. Und deswegen ist die Kombination so wertvoll.
Also Philipp Treu laut Kicker 11,75 Kilometer. Daniel Sinani laut Kicker 1200 Kilometer.
Ja, das fand ich auch gut. Direkt reingeguckt danach und dachte so, oha, der läuft wohl immer noch. Wa? Max Kruse hat im Urlaub immer irgendjemanden bezahlt, damit der für ihn läuft. Vielleicht hat der Sinani auch einfach seinen Brustgurt irgendeinem Hund umgebunden, der immer noch unterwegs ist. Weiß ich ja nicht.
Also meine Schiedsrichteruhr hat ja auch GPS und da kann ich auch mal messen, wie viel ich gelaufen bin. Und am besten ist immer, wenn ich einfach nach dem Spiel vergesse, sie anzuhalten und dann die Autofahrt nach Hause auch noch zähle.
Meine Güte, 126 Kilometer, was ist hier passiert?
Und nur dreimal um McDonald's rum.
So, können wir jetzt mal über...
Philipp Treu, haben wir gerade drüber gesprochen.
Nee, immer noch über Vasil und die gelb-rote Karte.
Achso, wenn man für einen, also wenn man für einen Daumen hoch, nachdem man 2 Sekunden vorher eine Karte gegeben hat, wenn man so unsicher ist, dass man einem Spieler dann nochmal gelb nachdrücken muss, weil man selber den Fehler gemacht hat, jetzt sind wir wieder beim Thema Zeitspiel, man kann die Stuttgarter nicht bestrafen, weil keiner da ist und. Aber das ist der Punkt, an dem man in der 95. Minute gut sein lassen kann.
Ja, da kann man es immer gut sein lassen, finde ich. Ich habe mir das jetzt auch noch mal mehrfach aus der Hintertorkamera-Perspektive angeguckt. Okay, er zeigt da auf die Uhr, beschwert sich, keine Ahnung, was der gesagt hat, konnte ich ja nicht hören, aber okay, gelb, na gut, kann man irgendwie mit leben, also durch die braun-weiße Brille natürlich nicht, weil die nicht zur Ecke gehen, aber nun gut. Dann kriegt er die gelbe Karte, guckt sich um, also geht ja schon wieder Richtung Tor, guckt sich um zum Schiri und hebt den Daumen. Also, meiner Meinung nach, auch nach dem 10. Angucken würde ich immer noch sagen, der sagt, alles klar, habe ich gesehen, gelbe Karte, geht in Ordnung, kann ich mit leben. Und nicht höhnischer Applaus, gelbe Karte, du Idiot, ich mache mich lustig über dich. Ich finde, das sieht überhaupt nicht so aus. Es sieht so aus wie, habe ich zur Kenntnis genommen, alles klar, geht weiter.
Ja, sieht ein bisschen nach Ja-Ja sieht es schon aus, würde ich sagen. Aber ich würde dir total zustimmen, das ist ein absoluter Witz. Also der war ja, wie schon gesungen, komplett on fire und zu Recht regt er sich auf. Ich finde die gelbe Karte schon, auch da fängt das Fingerspitzengefühl-Fenster schon an.
Ja, absolut.
Da kann man schon mal sagen, so ist gut, Herr Vasil, ich sorge jetzt dafür, dass das Spiel weitergeht. Und gelb-rot ist dicht am Skandal. Ich muss sagen, ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Im Stadion war ich sogar eher noch so ein bisschen dabei von wegen, ja, Vasil muss man auch nicht so einen Larry machen da. Ich kann es verstehen nach der Performance. Und der war mit Sicherheit voller Adrenalin. Aber genau, im Fernsehen hat man gesehen, das wäre jetzt gar nichts. Nee. Gar nichts. Und tja, tatsächlich extrem bitter, dass er nächste Woche fehlt in der Verfassung. So.
Ja, total. Alles scheiße. Finde ich auch richtig nervig. Sauer bin ich immer noch.
Da fahren wir nicht mehr hin. Doch, wir fahren. Mike, deine Einordnung nochmal zur Leistung von Vasil. Ja. Zur Gelb-Roten.
Ich habe das mehrfach schon an anderer Stelle auch erzählt. Ich bin nach wie vor fassungslos. Also alles das, was ihr gesagt habt. Also wir brauchen, wenn du das eben so ein bisschen angedeutet hast, dass du auch die Gelbe noch diskutieren würdest. Da bin ich nicht bei dir. Also die Gelbe muss er ihm geben. Das ist völlig okay.
Aber selbst, ja, es ist völlig okay, mit ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich sag mal so, Dennis Altekin hätte ihm keine Gelbe gezeigt, weil der sich gesagt hat, Digga, das Ding ist sowieso durch, die haben einen Eckball, es läuft die letzte Minute der Nachspielzeit, wie wollt ihr denn noch ein Tor machen? Beruhigt doch einfach, der wäre da hingegangen, hat gesagt, halt dein Maul und dann wäre es weitergegangen.
Für halt dein Maul hat jemand, den ich kenne, gestern eine rote Karte bekommen in Richtung Zuschauer. Aber anderes Thema.
Gibt ihr rote Karten?
Nicht von mir.
Du warst der Zuschauer?
Nein. Egal.
In Schleswig-Holstein gibt es dafür rote Karten?
Ja.
Stark.
Habe ich gehört. Also in dem Moment, wo Vasil nochmal, nachdem er den Ball da hingelegt hat, immer so mit den Armen gestikuliert und dann nochmal 2 Schritte auf extra zugeht, da kann er nichts anderes machen, als ihm die gelbe Karte zu geben. Also da bin ich schon mit aller braun-weißer Brille trotzdem, die gelbe Karte ist okay. Ja,
die Schiedsrichterbrille.
Die ist aber auch nicht schlimm, die gelbe Karte.
Ich habe schon verstanden, Mike.
Und aber danach, alles, was dann passiert, ist Quatsch. Also da stelle ich mich als Schiedsrichter in den Mittelpunkt, wenn ich diese gelb-rote Karte gebe und das darf nicht passieren.
Aber
das
dafür hatte er keine 2 gelbe gleichzeitig erst. Dann wäre es richtig im Mittelpunkt gewesen. Aber es sagen ja auch alle, ne? Also selbst Doppelpass, Stefan Effenberg sagt, das ist
ein Witz. Was? Hast du das geguckt, oder was?
Nee, so ein Ausschnitt da über Vasil. Ich war sauer, nee, ich habe so mir alles Ausschnitt angeguckt.
Ich war sauer, ich habe mir den Doppelpass
angeguckt. Nee, Doppelpass habe ich mir nicht angeguckt, aber das habe ich mir angeguckt. Also selbst der und diese IG Schiedsrichter, keine Ahnung, was das für Vögel sind.
Ja, das
Vögel
sind irgendwie ganz, ganz schlimme Vögel, die wir auch nicht erzählen sollten.
Ja, alles klar, aber die sagen das auch.
Müssen wir jetzt nachträglich noch rauspiepsen?
Ja.
Piep, piep. Es gibt auch andere Tiere.
Also der Verein ist jetzt auf jeden Fall dabei, die Strafräume unten mit Teflon auszukleiden, weil der so heiß ist für sie, dass er hier sonst festbacken würde beim letzten Spiel gegen Bochum, wenn er wieder dabei ist.
Hui, hui, hui.
Sven ist on fire.
Ja, und muss ja quasi das ganze Spielfeld Strafraum ist ja nicht genug. Das fand ich auch so süß, wie er irgendwie vorher gefragt hat in der Nachspielzeit, als noch Ecke war.
Hat man ja Stift, der Strafraum ist nicht genug, muss ich als Episodentitel schreiben.
Ich möchte das gerne nochmal hier loswerden. Ja, ich fand das bitte. Ganz niedlich, dass er aber an der Bank gefragt hat, ob er nach vorne gehen darf in der 90. bei der Ecke.
Ja.
Ein Gentleman-Torwart.
Und es wäre einfach zu viel gewesen, wenn er das Tor gemacht hätte.
Leider ja.
Nein. Schauner hat das mal gemacht. Der Kicker hätte eine neue Note erfinden müssen.
Er hätte 0,5. Schauner hat das mal gemacht, ne? Der das 2-2 gegen Paderborn oder so geköpft.
Ich glaube, da hat er sich aber auch, war an einem Gegentor, war der auch mindestens, hing er mindestens mit drin.
Sag ich mal.
Seitdem du
dir durch die Haare gefahren bist und so eine tolle vorne hast, bist du sehr keck in deinen Aussagen. Das muss ich sagen.
Gut, also. Dr. Florian Exner, nächstes Spiel am Millerntor, nicht innerhalb der nächsten 3 Jahre.
Darf ich kurz fragen?
Sagst du? Wirklich?
Doktor? Ich nicht. Was für ein Doktor ist er denn?
Jura, habe ich gehört.
Deswegen müssen wir jetzt nochmal überlegen.
Ich habe direkt den Disclaimer gemacht, dass es kein Aufruf zu Gewalt ist. Ich wollte nur Mikes Körper vom Gefängnis bewahren.
Nein, ist es natürlich auch nicht. Das ist doch völlig klar.
Kommen wir zu den daraus resultierenden Dingen, die dann da passiert sind.
Und die flogen.
Justus. Und auch da haben wir Meinung.
Das nervt auch, ne? Ich bin auch so sauer. Ey, aber ich weiß auch gar nicht, wo ich da anfangen soll, muss ich sagen. Also natürlich muss man erstmal bei den Bechern anfangen. Und ich frage mich immer, wen sollen die denn treffen? Also sollen die wirklich den Schiedsrichter treffen? Ist das die Idee?
Ja, aber da denkst du in dem Moment auch nicht drüber nach.
Und ja, aber worüber denke ich denn nach? Also da frage ich mich, will man den wirklich treffen? Nach dem Spiel stehen da 15 Ordner drumherum. Man kann ihn ja gar nicht treffen. Dann, ich war ja so sauer, ich habe mir ja alles angeguckt. Dann sieht man irgendwelche Videos hier oben von der Süd aus einer Loge oder relativ weit oben aus dem Sitzplatzbereich auf jeden Fall, wo man auch ganz klar sieht, dass aus dem Sitzplatzbereich Becher fliegen. Ey, da frage ich mich, also die können ja niemanden anderes treffen als die anderen Leute, die da in der Kurve stehen. Dann stehe ich da mit meinen Kindern, habe ich ja schon erzählt, kriegt meine Tochter so einen Dreierpack ineinander gesteckte Becher, halb voll auf die Schulter. Super, wir stehen irgendwie 7., 8., Stufe 6. von unten, keine Ahnung, also auf jeden Fall auch nicht ganz unten. Also man ist ja aber auch scheißegal, selbst wenn man ganz unten stehen würde. Aber also man wirft halt irgendwo hin und trifft nur die eigenen Leute und das nervt doch auch. Also abgesehen davon, dass es wehtut, zum Glück hat sie ihn nicht an den Kopf gekriegt, andere haben das bestimmt an den Kopf gekriegt. Das ist doch total bescheuert. Und ich meine, wenn man den Schiedsrichter trifft, dieses Phänomen hatten wir ja nun mal schon, also während des Spiels ja, aber trotzdem hilft das ja auch überhaupt niemandem. Also ich meine, man muss sich da auch echt ein bisschen besser im Griff haben und kann sich ja aufregen. Ich habe mich ja auch aufgeregt, aber ich habe trotzdem keinen Becher geschmissen. Was soll denn die Scheiße? Ich verstehe das auch nicht. Also man kann damit überhaupt gar nichts erreichen, außer dass es nervt.
Ich bin natürlich zu 100% bei dir. Ich glaube auch, das ist so ein bisschen die Geste zählt, Ding. Wir machen hier irgendwie Atmosphäre und Geste und aber das ist trotzdem
Rambo Zambo.
Du hast aber alles dazu gesagt, das ist absolutes No-Go. Es trifft die eigenen Leute, es bringt den Verein und im Zweifelsfall dich selber irgendwie in eine absolute Scheißsituation. Das ist einfach absolut daneben. Und trotzdem würde ich auch einmal auf so einen anderen Punkt gerade hinlenken, was meiner Meinung nach auch zu so einer Atmosphäre beitragen kann. Ich möchte jetzt die Becherwürfe damit nicht entschuldigen, aber ich finde es schon auch irgendwie merkwürdig, wenn zur Halbzeit wenn das Schiedsrichtergespann den Platz verlässt, schon Regenschirme aufgespannt werden, dann erzeugt das oder trägt das natürlich auch zu einer Atmosphäre dabei, die suggerieren könnte, das ist hier irgendwie jetzt zu erwarten, dass hier Becher durch die Gegend fliegen. Wie gesagt, ich will das überhaupt nicht in Schutz nehmen, was da passiert ist. Du darfst natürlich deinen Becher trotzdem nicht durch die Gegend feuern, aber es ist auch nicht sonderlich schlau und nicht sonderlich deeskalativ, weil so bedrohlich empfand ich das in der Halbzeit nicht. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass sich da einige dann durchaus auch eingeladen fühlen.
Genau, und da kommt ja sicherlich, also sehe ich auch so, und da kommt sicherlich das Hinstellen der, weiß ich nicht, 15 bis 20 Ordner nach Spielende, die sich da vor dem Spielertunnel postiert haben, sicherlich noch dazu, was ich auch überhaupt nicht verstanden habe, die erst da rumstehen, dann warten, bis Exner und seine
Assistenten kommen, dann zu denen erst hingehen, um das irgendwie zu besprechen und dann irgendwie mit ihm dahin gehen, dann irgendwie, aber auch nicht so richtig mit Regenschirm, sondern nur so halb. Also das führte nicht zu Deeskalation, gerade so ab der 91. Minute oder wann die da aufmarschiert.
Da sind die schon aufmarschiert zu der Zeit?
Nach der gelb-roten Karte.
Nee, nach der gelb-roten Karte, ja, stimmt. Nee, das ist zu früh, ja, richtig.
Ja, natürlich ist es genau das ist der Punkt irgendwie. Also es war ab der ersten gelben Karte für Vasil war es eine unterirdische Performance von den meisten oder von vielen, vielen Anwesenden hier. Und inklusive auch die Ordner muss man da auch reinnehmen, ne? Also genau, die grundsätzliche Situation. Was schaffe ich für eine Atmosphäre? Was schaffe ich für eine Situation, wenn ich die da hinstelle? Und dann war es so, dass einzelne Ordner, wir konnten das ja ganz gut sehen, weil wir da unten in der Ecke stehen, dann auch irgendwie mindestens provozierende Gesichtsmimiken Richtung Südkurve gemacht haben. Was ich von unserem Ordnungsdienst bei Heimspiel ehrlich gesagt so auch noch nie gesehen habe.
Nee, absolut.
Ich weiß nicht, was denn einzelnen vorgefallen sein mag. Vielleicht hatten die auch einen Grund, sauer zu sein, aber das geht halt auch nicht. Und das Bild war in dem Moment so ein bisschen, als hätten die hier einen Ordnungsdienst aus Chemnitz angekarrt, der jetzt hier mal irgendwie auch sein Mütchen kühlt. Also das ist dann einfach auf ganz vielen Seiten komplett scheiße entglitten und hat den Tag richtig beschissen abgerundet.
Mic drop.
Ja, wir sprechen uns dann im Juni wieder nach der... Nee, okay. Ja, ist so. Können wir, glaube ich, auch dann langsam abhaken, außer dass wir uns wiederholen würden, kann man da nicht mehr viel hinzufügen. Oder möchte Johnny noch etwas? Der guckt so ein bisschen, als wenn er noch was sagen wollen würde.
Ich finde, ich möchte hier ja keine Lanze brechen für Becherwerfer. In bestimmten Situationen fällt es Menschen schwer, Emotionen auszudrücken. Und ich glaube gar nicht, weil du sagst, wen wollen die denn treffen? In dem Moment übernimmt da, glaube ich, das limbische System. Ja, da kommt nicht viel mit Nachdenken einfach. Und dann denken die Leute sich nicht, oh, den werfe ich. Die haben ja von der Gegend gerade geworfen, als der Schiedsrichter schon in einer anderen Ecke war. Das war doch relativ klar, dass keiner den treffen wird. Da geht's,
naja. Ich glaube, da Selbstüberschätzung ist schon ein Thema,
auch ja, dagegen gerade. Ja, das haben aber auch die vorderen vier Reihen gemerkt, die das dann abgekriegt haben.
Früher habe ich dann bis aufs andere Spielfeld eine geworfen.
Ich habe ja Einwürfe direkt ins Tor gemacht. Ja, okay, aber.
Gegen Schalke früher, das war ich
eigentlich. So, aber das in dem Moment denkst du halt einfach nicht viel.
Ja, aber da fängt der Fehler an.
Der Fehler fängt an mit Doktor.
Nee, so. Ja, aber nicht bei... Ja, nein. Nee, das finde ich nicht.
Wie gesagt, ich will hier auch keine Becherwerfer im Schutz nehmen und ich bin aber da voll bei euch. Aber vor allem
das Thema hatten wir ja auch schon tausendmal. Es ist ja nicht so...
Und das also, werden okay, wir auch noch tausendmal haben. Ja, okay. Was ist die Lösung? Papierbecher, keine Spieler, keine Getränke mehr ausschenken? Getränke nur noch im Umlauf? Wie in einem anderen Stadion?
Nee, sich zusammenreißen und die Dinger nicht schmeißen. Das ist die Lösung.
Ja, absolut. Also keine Ahnung.
Das wäre die wünschenswerte Lösung, ja, aber...
Da kann es eine offizielle Kommunikation nochmal zu geben. Da kann es vor allem auch eine inoffizielle Kommunikation innerhalb der Kurve geben, was, glaube ich, wirksamer und wichtiger ist, weil der Großteil der Leute,
die Leute haben von der Hauptbecher geworfen. Gut, erzähl mir nicht, dass du die über die organisierte Fans
die können sich ja auch leisten, dann die Strafe zu bezahlen im Notfall. Aber ich glaube, in der Süd ist man sich trotzdem schon in der Mehrheit einig, dass das nicht das Ding ist.
Ja, nie, du wirst hier keinen finden, der sagt, oh, Becher werfen ist schon ganz geil. Da sind wir uns ja alle einig dran.
Und trotzdem tun es ja Leute. Und die erreicht man nicht, da bin ich bei dir. Ich glaube, man kann einfach wieder auf den ein bisschen schwierigen, aber trotzdem inhaltlich nicht ganz korrekten, nicht ganz falschen Punkt zurückgehen. Menschen sind scheiße.
Jo. Wir hören uns im Juli. So. Benutzt du eine Suchmaschine, um Becher aus Maisstärke zu finden? Oder?
Nein, ich habe gerade mich daran erinnert,
da muss ich mich noch
dass es doch mal diesen Becherwurfskandal bei VW Bochum gab, wo ein Spiel abgebrochen wurde gegen Gladbach und dann auch für Gladbach gewertet wurde, glaube ich. Ist gar nicht so lange her, 2-3 Jahre.
Wo der Assistent getroffen wurde.
Ja, und es war ja, glaube ich, in der Woche davor oder so hatte der VW Bochum gerade eine Meldung rausgehauen mit, hier Leute, unterlasst das Becherwerfen, weil das viel zugekommen. Und siehe da, der kommende Gegner des FC St. Pauli, hier am Millerntor, the Becherwerfer himself, VfB Bochum.
Wir haben da auch eine Vorgeschichte. Ich weiß nicht, ob du das Fass aufmachen willst. Ja, ich möchte mich nochmal darüber beschweren, dass mit dem Caterer-Wechsel auch ein Becherwechsel stattgefunden hat. Wenn wir nämlich noch die alten Becher gehabt hätten, für die das Museum Deckel verkauft hat, wären die Leute nicht so werffreudig, weil dann ja immer noch der Deckel mit dran klemmt. Das heißt, würden wir noch die alten Becher haben,
würde das nicht passieren. Von der Nordkurve wurde nicht geworfen.
Und die neuen Becher sind viel geiler.
Ey, die sind voll kacke. Ich musste mit einem 3D-Drucker, musste ich Deckel drucken, damit da kein Konfetti mehr reinfällt. Weißt du, wie schwierig das ist für jemanden, der da keine Ahnung von hat, wie Cut-Programme funktionieren? Ich habe Version 27,5 gerade ausgedruckt und habe dann 10 bei uns da verteilt, um zu gucken, was funktioniert. Das geht nicht, das sind einfach Scheißbecher.
Oder ein scheiß 3D-Drucker.
Scheißbecher
oder ein Scheiß.
Scheißbecher fällt mir dann aber Werder Bremen wieder ein. Da gab's noch mal was.
Ich becher doch gar nicht. Was war denn bei Werder Bremen?
Hat da nicht mal irgendwer einen Urin- und oder Kot gefüllten Becher vom Oberrang geworfen?
Das klingt für mich jetzt eher nach Köln, aber ich Grüße an Friedhelm Funkel auf dieser Stelle.
Aber ich will das nicht ausschließen. Ich glaube, wir kommen in dieser Diskussion jetzt tatsächlich auch nicht weiter und sollten uns deswegen vielleicht Personalien widmen. Eine Personalie, ganz frisch hereingekommen heute im Verlauf des Tages. Elias Saad wird sehr wahrscheinlich in dieser Saison nicht mehr für uns spielen. Ich glaube, das Rückspiel in der Relegation könnte noch passieren, aber vielmehr auch nicht. Nein, auch das nicht wahrscheinlich, weil er hat eine strukturelle Verletzung, muskuläre Verletzung im Oberschenkel. Als wir noch Fußball gespielt haben, hieß das einfach Muskelfaserriss. Heute ist das ein bisschen fancier ausgedrückt worden. Und da raschelten Bonbonpapiere auch noch nicht so. So, haben wir noch was dazu zu sagen? Ich glaube, Elias Saad, ärgerlich für ihn, es wäre, Tim, korrigier mich, sein erstes Spiel mit Morgan Gelavogi in der Anfangsformation gewesen.
Da warte ich ja schon lange drauf.
Du musst nicht weinen jetzt.
Er guckt schon sehr betreten zu Boden, das muss man sagen.
Es hat mich wirklich, ich habe mich richtig gefreut.
Willst du das Kaubonbon, dessen Namen wir nicht sagen dürfen, vorher noch runterschlucken, bevor es losgeht?
Nee, ich habe mich wirklich gefreut, als ich gelesen habe, die starten zusammen. Ich habe da, es ist natürlich alles idealisiert und so, aber als die, ich glaube, es war das Testspiel gegen Olympique Lyon, als sie da zusammen auf dem Platz standen, da habe ich gedacht, boah, wir werden deutscher Meister. Mit den beiden. Wirklich, habe ich wirklich, da überkam mich dieses Gefühl. Ich habe gedacht, das ist unser Jahr.
Wenn das die Leute hören, die sonst deinen Artikel lesen, ne?
Ja, das ist so wirklich, du entzauberst dich selbst, aber so schnell. Vielleicht liest doch lieber Kochbücher als Podcast vor, das hilft beim Einschlafen. Das
ist manchmal auch ganz hilfreich, wenn man dann auch alle mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt und dann nicht immer, es nicht immer heißt, Mensch, Tim, der weiß das. Ja, stimmt ja nämlich auch gar nicht.
So, jetzt hat er es gesagt.
Wollen wir ins Personalkarussell der Sommerpause eintauchen?
Unbedingt.
Oh. Und danach machen wir Pause und dann tippen wir das Restprogramm. Okay. Klingt das nach einem Plan? Sehr gut.
Kannst du dann danach weiter? Nee, die mag
ich nicht. Wir müssen, glaube ich, erstmal klären, auslaufende Verträge. Carlo Bukalfa? Und sonst glaube ich niemand, der mehr als, ich sag mal, 6-7 Einsätze hat.
Aber das weiß man doch immer gar nicht, oder?
Nicht offiziell, ja.
Ach so.
Also, man hört. Mhm. Oder liest. Auf anderen Medien als Millanton, weil wir beteiligen uns da ja nicht dran. Wir reden hier nur drüber.
Tim, du hast dein Handy jetzt schon in der Hand. Ich weiß nicht.
Ich gucke jetzt gerade, was mit den Verträgen.
Wer ist
gerade die Liste?
Carlo Bukalfa.
Ja, ist Carlo Bukalfa.
Der mit den Stunden.
Die interne Liste.
Also der ohne die Stunden.
Das ist krass, oder?
Also Bukalfa auf jeden Fall. Dann fange ich schon mal an, solange Tim dann noch scrollt.
Timisiert.
Auf jeden Fall verlängern.
Mit Bukalfa?
Bukalfa auf jeden Fall verlängern. Ist ein absolut grundsolider, richtig guter Backup-Spieler. Hat eine Top-Entwicklung in der Saison gemacht, hat uns mehrmals den Arsch gerettet, werden wir nächste Saison auch noch viel Freude dran haben, wenn wir ihn dann benötigen. Also oft, vermutlich.
Ja, gehe ich mit. Aber die Stutzen muss er anders machen. Das geht so nicht.
Das darf nur Walter Frosch, tatsächlich.
Also das ist echt scheiße.
Wenn da zwei Zigarettenpackungen drunter sind, ist das okay. Ansonsten bitte halbwegs bis zum Knie, wenn es irgendwie geht.
So.
Aber auch nicht drüber.
So, bei Tim hörte ich Zurückhaltung, was den Namen Bukalfa anbelangt.
Naja, ich glaube, man muss ein bisschen sehen, was der Spieler auch will. Also ja, als Backup sehe ich das auch so. Aber also ich muss ehrlich sagen, ich sehe nicht, dass der, also ich sehe jetzt auch nicht den großen Leistungssprung da. Dass man irgendwie sagt, Mensch, Bukalfa, er mag mich Lügen strafen nächste Saison. Aber ich habe jetzt noch nicht das Gefühl, der wird Stammspieler und eine große Säule beim FC St. Pauli. Wenn Ja, Johnny?
Das von dem Mann, der gerade noch verkündet hat, dass der FC St. Pauli deutscher Meister wird. Also nur, um die Aussage jetzt einzuordnen. Ne?
Ja, und vor allem, was meinst du denn mit Leistungssprung? Der hat doch letzte Saison gar nicht gespielt.
Ja, da konnte er die Leistung auch nicht zeigen, die er jetzt zeigt. Dann.
Ja, aber dann hat er eine Leistungssteigerung. Von 0 auf 1 ist ja eine Steigerung.
Der läuft eine solide 90, läuft er. Und das ist vollkommen okay bei uns im Mittelfeld. Den sollten wir mal lieber nicht vergrätzen.
Ich bin dafür, den Vertrag zu verlängern.
Deswegen sage ich ja, habe ich ja am Anfang gesagt, die Frage ist ja, was Carlo Bucay fahren möchte.
Am Anfang hast du gesagt, dass wir deutscher Meister werden.
Ja.
Ja, wir sind uns ziemlich einig, verlängern, nur unter unterschiedlichen Vorzeichen. Während auf dieser Seite des Tisches das wohlwollend wahrgenommen wird, dass eine sogenannte Leistungssteigerung da ist, wird auf dieser Seite vom Tisch eher behauptet, dass da nicht so viel zu steigern wäre. Weil das schon so gut ist, stimmt's, Tim?
Naja, also die Frage ist, also ich will jetzt kein Korinthenkacker sein, was
stimmt's, den
Begriff Leistungssteigerung angeht. Aber wenn du gar nicht spielst, dann kannst du ja auch keine Leistung zeigen. Also kannst du ja auch nicht zeigen, was du kannst. Man weiß ja auch gar nicht, vielleicht hat er letzte Saison auch schon so gespielt. Aber er hat halt nicht viel gespielt. Und jetzt hat er viel gespielt, weil er halt zwischendurch ein Riesenloch war im zentralen Mittelfeld. Und ja, deswegen.
Also als du noch Weingummi zu dir genommen hast, hat es mir besser gefallen.
Justus, wie ist denn deine Meinung? Ich hab ja schon was gesagt. Mit die Stutzen. Dann nochmal was Schlaues von Mike jetzt.
Ne.
Okay, alles klar. Also, dann wäre Wagner da im Mittelfeld.
Vertrag läuft aus, ist ganz ja nur genau. Leihweise bis Ende Juni.
Ohne Option.
Und wenn ich mich da mit entscheiden Option, müsste.
Mit Kaufoption, okay. Hier offiziell verkündet, nein, nicht offiziell verkündet, aber gibt eine Kaufoption bei Robert Wagner im Vertrag. Habe ich gehört.
Sven sagt nein.
Ich habe nur gesagt, wenn ich mich da entscheiden müsste, dann würde ich bei Option A bleiben. Da weiß man, was man hat, weil Wagner fand ich bis... Hoppla.
Hoppla.
Fand ich diese Saison noch nicht so überzeugend. Entschuldigung, ich muss mal das Nippon runterschlucken.
Oh,
es gibt auch andere Süßigkeiten.
Wie ist denn deine Meinung zu Wagner?
Ja, scheiß Saison gehabt. Also einfach viel Pech gehabt mit der Verletzung. Am Anfang, ja, wie das ganze Team eigentlich nicht ganz so drin gewesen und dann, ja, jetzt irgendwie hinten dran. Also kommt da nicht so richtig auf die Beine und ich, ja, weiß ich nicht. Also, ja, Stichwort, ich habe gedacht, wir werden deutscher Meister. Ich habe gedacht, Robert Wagner ist, das wird gut. Dzeko und Robert Wagner im defensiven Mittelfeld, da habe ich gedacht, wow, wer soll uns schlagen?
Unter anderem Bochum hat es geschafft.
Hast du nicht auch am Anfang der Saison gesagt, dass er seine Stärken eher nach vorne auch hat?
Robert Wagner?
Ja.
Ich hoffe nicht, dass ich das gesagt habe. weil das da schon ziemlich klar war, dass der seine Stärken auf jeden Fall gegen den Ball hat. Auch in Fürth hat er ja eine 8 gespielt. Und da war aber schon ziemlich klar, der ist als Sechser eigentlich besser. Und ist auch, glaube ich, ausgebildeter Sechser.
So, nächster Spieler auf der Position in dem Mannschaftsteilbereich, James Sands. Ebenfalls ja, wenn's, Laie.
Wenn es irgendwie geht, auch wenn der wahrscheinlich, keine Ahnung, bis Ende des Jahres noch verletzt fehlt. Auf jeden Fall, wenn es möglich ist, den auf jeden Fall noch weiter ausleihen. Da gibt es eine Option im Vertrag.
Das wieder heißt Laie verlängern, ne?
Das Laie, ist keine Kaufoption. Genau. Nein, genau. Das ist ja auch schon mal ein Zeichen vom abgebenden Verein sozusagen, dass da keine Kaufoption drin ist. Genau. Die ist aber nur möglich, wenn St. Pauli in der Bundesliga bleibt.
Und wahrscheinlich ist die Option ja auch an eine Anzahl Spiele geknüpft, würde ich vermuten, die er auf gar keinen Fall erreicht hat. Dementsprechend wird man wahrscheinlich sowieso verhandeln müssen, nehme ich zumindest an. Und dann wird man sehen. Aber du würdest sagen, selbst wenn klar ist, der wird die Vorbereitung noch nicht mitmachen können, der wird erst irgendwann in der Saison einsteigen und damit wahrscheinlich kompetitiv erst zur Rückrunde da sein, trotzdem holen.
Ja, ich meine, der war so gut. Ich meine, der ist ja auch in eine Situation reingekommen, da hat er ja wochenlang nicht gespielt und ist ja innerhalb kürzester Zeit so gut geworden und hat ja diese ganze Siegesserie dazu, Beginn der Rückrunde, Heidenheim und Union und dann gegen Augsburg und so, da würde ich sagen, das ist auch zum großen Teil James Sands gewesen, der da einfach das defensive Mittelfeld so stabilisiert hat und dann anders als Erik Smith zum Beispiel so ganz viele einfache Bälle spielt, ne? Also so eine Passsicherheit da reinbringt, während so Dzeko und Kalu Bukayfa, das sind ja eher so dynamische Spieler, die eher so schnell den Pass nach vorne suchen und auch eine deutlich höhere Fehlpassquote haben, während James Sands, der spielt ja, der gewinnt den Ball, läuft Räume zu, gewinnt den Ball und spielt dann einfache Pässe. Der spielt ja gar keine besonderen Pässe, sondern macht das ganz einfach. Und das war, das hat dem ganzen, dem zentralen Mittelfeld so ein wundervolles Gleichgewicht gegeben für eine Zeit. Und das tat richtig weh, dass der sich verletzt hat.
Nächste Personalie, Marvin Schmitz. Ab welcher Summe ist man denn bereit, den abzugeben? Wenn die ganz großen Namen klingeln, wie Brighton und Juventus Turin.
Ich find's scheiße, dass du diese Frage überhaupt stellst, weil irgendwie ist das, weiß ich nicht. Das ist, weißt du, das ist halt tatsächlich das Ding, die dunkle Seite des Fußballs, dass da irgendwie tatsächlich nur noch Wetten auf die Zukunft gefahren werden, gegebenenfalls auf Kosten eines jungen Spielers und auf jeden Fall aber auch auf Kosten von Ausbildungsvereinen. Das ist, so macht's keinen Spaß. Also, als ich die Gerüchte irgendwie letzte Woche mitgeschnitten habe, ich sag, das ist doch scheiße. Keine Ahnung. Kein Einsatz die Saison bei uns gehabt in der Bundesliga. Und jetzt kommen dann irgendwie größere Vereine und cashen den mal so auf blauen weg da.
Ich habe gehört, ja. Da ist überhaupt nichts dran an den ganzen Gerüchten da, welche Namen gehandelt werden und so, da ist überhaupt nichts dran.
Aber die haben doch alle das Spiel wo gegen Olympique Lyon gesehen, wo du gesagt hast, wir werden deutscher Meister, da haben die Marvin Schmitz das Ding in den Winkel ballern sehen.
Ja, wahrscheinlich. Genau deshalb. Aber nein, also ist nur das, was ich gehört habe, da ist gar nichts dran.
Also, der spielt noch bei uns. Dann haben wir nächstes Jahr also Wagner, Bukayfa, James Sands, Marvin Schmitz und, wen habe ich vergessen?
Suchst du jetzt Spieler im zentralen Mittelfeld, oder?
Ja, so ungefähr.
Metcalf?
Entschuldigung. Nee, irgendjemand hatten wir noch eben. Egal.
Irvine wollten wir nicht drüber sprechen heute. Nein, der ist auch noch da.
Das war ein anderes Thema. genau, ja, nee. Wollen wir die alle behalten? Also jetzt mal ernsthaft?
Ich würde den Schmitz abgeben. Der hat nicht so wahnsinnig viel...
Der soll ja bei Real im Gespräch sein.
Gelegenheit. Das, ich habe irgendwann mal, hat mich das gewundert, wo diese ganze Information...
Das heißt jetzt Edeka in der
Markthalle. Wo diese ganze Information halt immer herkommt. Und das ist ja auch relativ häufig, dass die Berater das dann in Umlauf setzen, um den Spieler interessanter zu machen. Aber grundsätzlich, der hat nicht so wahnsinnig viel Chancen bei uns. Wenn du halt die Leute vor dir hast, die er vor sich hat, dann kann der super gut sein. Es wird schwierig, das zu zeigen.
Geiles Gespräch. Der ist ja bei Real. Dann bei uns hat er ja keine Chance zu spielen. Ach so. Ja, nee. Das ist ja klar.
Ja, aber dann kann man den ja ausleihen vielleicht. Wenn der bei uns nicht spielt.
Ja, also weil du, deine Frage war ja, ob wir die alle behalten wollen. Mhm. In einer perfekten Welt dürften wir einen Kader mit 240 Leuten haben. Ja. Es ist aber nicht so wahnsinnig sinnvoll. Deswegen würde ich am ehesten bei ihm bereit sein, abzugeben. Bei Sands bin ich beim Meistermacher Tim. Den würde ich gerne halten. Alle anderen sind optional.
Okay.
Also ich würde mich sehr ärgern, wenn Marvin Schmitz den Verein wechselt.
So.
Ich hoffe, er hört.
Kannst du noch so ein Stück Weingummi in den Mund nehmen? Dann versteht man.
Das schmeckt scheiße. Ich tue ihn noch mal.
Gut. Morgen give la Vogie. Wir haben eine Kaufoption über eine Summe, die nicht bekannt ist, wo aber kolportiert wurde, sie würde Urin Schimmern als Rekordtransfer des F. St. Pauli ablösen.
Kannst du das nochmal sagen,
bitte? Nein.
Ich habe nämlich gerade was ganz anderes verstanden. Okay, ja, und wie ist denn deine Meinung dazu, Justus?
Am Anfang hätte ich gesagt, auf keinen Fall. Also, okay, diese Leihe hat nicht funktioniert. Nur gut, es ist zum Glück nur eine Leihe und schnell beendet. Inzwischen würde ich sagen, also ist ja die Frage, wie hoch der Unterschied zu Ugo Inchemann ist, vielleicht auch. Das ist ja jetzt auch 24 Jahre her oder so, kam der zur Erstligasaison.
Also es wird auf jeden Fall mal Zeit, dass der als Rekord
ja, das wäre also auch krass eigentlich.
Eine andere Währung noch. Tut mir auch leid für ihn, wirklich.
Also wenn das nur so ein bisschen drüber ist, würde ich sagen, ja. Ich finde die deutlich besser als zu Beginn.
Also ich habe erstmal, das muss ich jetzt auch sagen, ich habe gehört, was ich alles gehört habe, ne? Ich habe gehört, die kolportierten Summen für Spielertransfers im Fall Morgan Gilavogi, das ist alles kompletter Bullshit, was da rumschwirrt.
Ich habe noch gar keine Summe gehört. Ich habe nur gehört, höher als Inschimann.
3 Millionen habe ich mal gehört.
Was war Inschimann?
Stürmer.
1,3, ich glaube schon Euro.
Ja, glaube ich auch. 2001,
ne? 2,6 DM.
2001 war noch kein Euro.
Doch,
2001. 2002 war Euro.
Du konntest 2001 doch schon die kleinen Tütchen kaufen mit den Münzen drin.
2002 war Weltmeisterschaft.
Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wann der Euro angeführt wurde.
Ich google das jetzt.
Hier wird immer noch, du benutzt eine Suchmaschine, die nicht näher genannt ist.
Okay, also, also
ich google das jetzt.
Okay, also tendenziell, aber gibt es irgendjemanden, der sagt, nein, auf gar keinen Fall wollen wir den behalten?
Nein, musst du allein schon aus wirtschaftlichen Gründen machen. Der Marktwert dürfte mittlerweile tatsächlich höher sein als die nicht kolportierte, festgeschriebene Ablösesumme. Und natürlich ist das sportlich auch ist ein Gewinn im Laufe der Saison. Hat ja Justus schon so treffend analysiert. Tim hat es schon bestätigt. Mindestens durch Blicke jetzt. Hat sich gut entwickelt. Auf jeden Fall halten, natürlich. Und ist auch der torgefährlichste Spieler vorne, meiner Meinung nach, den wir haben. Und
das sagt nicht viel.
Genau, und da ist eher die Frage, was braucht es noch?
Ja.
Was brauchen Sie noch, Herr Gilavogi?
Also Euro 2002, 1. Januar. Und Ugo Inschemann ist 2001, wie wir schon richtig gesagt haben, zum FC St. Pauli gekommen.
Hä, aber kommt man nicht 2001 für Starter gekauft?
Also jedenfalls nicht da, wo
ich jetzt musst du querhalten, bestimmt.
Ich sage 3,5 Millionen D-Mark. Also in meiner Erinnerung.
Steht das bei Transfermarkt? Bei einem Dings meiner Wahl.
dmarkt.de
1,38 Millionen Euro.
Steht hier.
Also 2,8 Millionen oder 3 Millionen Mark oder so.
Ja. Okay. Lass Euro sein.
Gut. Heutzutage wäre das Euro.
Verloren wieder.
Wo wir gerade bei dem besten Torschützen des FC St. Pauli sind. Der Vertrag von Johannes Eggestein läuft auch aus.
So sieht es nämlich aus. Da wurde ich am Spieltag auch schon in der Kurve drauf aufmerksam gemacht. Und dann habe ich gesagt,
ob du da nicht mal in Verhandlungen
gehen kannst. Da muss ich jetzt handeln, habe ich mir gedacht. Und dann bin ich aber nach Hause gegangen, habe nochmal drüber nachgedacht. Und mit Tim telefoniert. Und der kann euch jetzt erzählen, was er mir dazu gesagt hat zu dem Thema.
Was? Bis eben muss ich noch auf Toilette, aber das wollte ich jetzt hören.
Sag doch mal, was du gesagt hast. Kannst du da gar nicht mehr drauf besinnen?
Also erstmal ist es ja so gewesen, dass Johannes Eggestein letztens das relativ deutlich auch gesagt hat, wie die Situation ist. Es gab ganz lange vom Verein das Bestreben, den Vertrag zu verlängern. Und von Spielerseite wurde so ein bisschen, ja nicht abgeblockt, sondern wurde so ein bisschen gewartet, gezögert. Der Markt wurde sondiert, wie man so schön sagt. Mal geschaut, wie sieht denn der Markt aus. Die Verhandlungsposition hat sich aber, in der Zeit hat Johannes Eggestein seinen Stammplatz an Daniel Sinani verloren. Das heißt, die Verhandlungsposition hat sich nicht gerade verbessert von der Eggestein-Seite, würde ich das mal nennen. Jetzt und
Flöte piepen.
Und dann hat Johannes Eggestein das relativ deutlich gesagt, auch völlig unaufgeregt. Ja, man setzt sich im Sommer neu zusammen, man will erstmal die gemeinsamen Ziele erreichen, was der Klassenerhalt ist. Und sagte aber auch, er möchte gerne bleiben und damit er einen Vertrag unterschreiben kann, eine Vertragsverlängerung, muss sie auch erstmal vorliegen. Das heißt, er hat sozusagen den Ball in Richtung Verein zurückgespielt und hat gesagt, ja, wenn ihr mir kein Angebot macht, dann kann ich auch nichts unterschreiben. Genau, deswegen ist sozusagen alles on hold momentan.
Die Frage war ja, möchtest du ihn behalten? Wir sind ja schon lange nicht mehr in der Realität. Die haben ja verlassen, als du sagtest, wir werden deutscher Meister. Wir können also gerne ein bisschen fantasieren. Fanta du doch mal, ob du ihn behalten möchtest.
Ich würde ihn gern behalten.
Danke.
Allein als Persönlichkeit im Kader ist der, glaube ich, gut. Weil das auch etwas ist, das hat Fabian Hützler schon immer gesagt, das sagt Alexander Blessin jetzt auch. Er nimmt die Rolle auch als Spieler, der dann von der Bank kommt oder momentan nicht erste Wahl ist, die nimmt er auch voll an und ist trotzdem voll da. Deswegen würde ich sagen, ist auch echt smart. Außerdem wäre es schade, weil irgendwann würde ich den eigentlich ganz gerne mal hier in der Monatssendung begrüßen. Und deswegen würde ich es schade finden, wenn er nicht verlängert.
Dann wäre er also der neue Albers nächste Saison. Wenn die Rollen bezogen auf seine Rolle im Team.
Ja, der war schon hart.
jemals der Kapitän der B-Mannschaft sozusagen? Ja, weiß ich nicht. Also Johannes Eggestein, da könnte ich mir schon vorstellen, dass der in einer Formation mit zwei Stürmern, da wird er auch immer noch gut reinpassen. So, ne? Das ist halt momentan, ist halt diese Grundidee, du spielst mit zwei Außen, die so ein bisschen, also die ja doch deutlich zentraler spielen, als dass sie jetzt noch offensive Außen genannt werden können. Und dann Daniel Sinani, der eigentlich ein klarer Zehner ist, manchmal sogar ein Sechserraum fällt, da passt er einfach nicht so rein momentan. So, ne? Das ist natürlich auch etwas, was ich Johannes Eggestein selber überlegen muss mit den Leuten, die ihn beraten, ob es nicht Clubs gibt, zu denen er als Spielertyp besser passt. So. Ich würde ihn aber gerne bei St. Pauli weiter sehen. Das habe ich dir natürlich am Telefon auch gesagt, als wir nachts telefoniert haben.
Ja, genau, ja. Weiß ich noch.
Haben wir noch Spieler, wo der Vertrag vielleicht ausläuft?
Sibombi.
Der ist der U19.
Sibombi, Spitzname Sibombi. Hallo? Siebe van der Heyden, Spitzname Sibombi.
Ach ja, okay. Oh. Sibombi? Stimmt, ja. Sibombi. Ja, ich erinnere mich ganz dunkel.
Sibombi.
Ich hätte gern zwei Sibombis, bitte.
Zum Klipper im Mike kommt das immer. Nee, mach mal zwei
Sibombis. Nee, da acht. Mehr kommt da nicht. Ja, das ist spannend. Also ich finde ihn als Typen super, super geil. Also ich würde den sehr gerne behalten. Und ich glaube, sportlich macht er das inzwischen auch sehr gut. Dass das ein bisschen gedauert hat, war vielleicht auch der fehlenden Spielpraxis geschuldet. Ich denke manchmal, er könnte sich ein bisschen besser im Griff haben, was die Karten anbelangt, und setzt sich selber damit immer sehr früh unter Zugzwang. Zum Beispiel auch jetzt am Wochenende, weil das Foul, was er gemacht hat zur gelben Karte, das war einfach nicht clever. Und dann wäre er halt, also so ein Elfmeter-Ding, das kann halt immer passieren, dass man da angeschossen wird, da kann er wenig für.
Naja. Er schmeißt den Tischkick-Torwart,
ne? Also genau so. Sogar. Was das für eine Rettungstat gewesen wäre, wenn der an den Kopf geht, hallo, dann würden wir den alle abfeiern.
Oder an den Oberschenkel.
Wenn er verstehen bleibt, ne? Genau. Ich einfach stoppen den Ball und zurückspielen und sagen, schieß nochmal. Du Idiot.
Ich finde ihn so mittelmäßig. Muss ich sagen. Ich finde ihn nicht so gut. Ich finde, der spielt den Ball, wenn er ihn dann hat, total immer gleich nach vorne, immer die Linie hoch, so mittelschnell, halb hoch. Den kann man immer, also der kommt immer schlecht.
So wie früher die Ecken von Christian Rahn.
Ja, oder wie Markus Lotter.
Die ganze Sendung ist schwarz-weiß. Das ist Wahnsinn.
Also, ich finde, der spielt einfach nicht gut nach vorne. Ich weiß gar nicht, ob der hinten als Verteidiger irgendwie...
Entschuldigung.
Aua. Was hast du denn?
Oh, ich hab...
Das ist Krampf, oder was?
Oh. Ich glaube, die Kniescheibe ist hier gefallen.
Muss ich hier...
Oh, ja, das wäre gut. Oh, das ist gut. Ja, danke. Ah.
Oder ist es gar nicht die Wade?
Nee, ist Oberschenkel.
Ja, dann hilft das doch gar nicht, oder? Da
muss er auch mal durchdrücken da.
Das lassen wir alles.
Mein Fuß ist eingeschlafen. Wollen wir Pause machen vielleicht?
Nee, warte, ich will das erst noch fertig sehen.
Mit Sibombi müssen wir jetzt noch mal
fertig. Ich muss seit 10 Minuten auf Toilette.
Also hinten, okay, nach vorne ist es echt nicht gut, finde ich.
Geht
es
jetzt um den Krampf oder um...
Nein, es geht um... Sibombi.
Ich muss einmal kurz, Mike hat sich, glaube ich, beim Podcast ein Muskelfaserriss zugezogen. Ja, ne?
Nein, strukturelle
Muskelfaserriss. Strukturelle.
Ja, nee, Mike hat noch einen Muskelfaserriss, glaube
ich. Adduktoren, sowas habe ich doch ja nicht.
Also, Siebe van der Heyden, Mike, hat überhaupt erst zwei gelbe Karten gesehen und dann die gelb-rote, also vier dann insgesamt.
Mike hat erst zwei gelbe Karten
gesehen. Siebe van der Heyden hat erst zweimal da in den Spielen, in den 11 Spielen zuvor gelbe Karten gesehen. Dieses, der muss mit seinem Kartenmanagement besser aufpassen, das kommt nur zustande, weil der FC St. Pauli die fairste Mannschaft der Liga ist, und in der Bundesliga haben eigentlich alle Innenverteidiger viel mehr gelbe Karten als auch Siebe van der Heyden.
Also guter Zeitpunkt dafür, dass wir hier zu neunt aufgehört haben am Samstag für diese Aussage.
Ja, ja, nein, muss man sagen, also dieses Kartenmanagement und so, das ist bei dem, finde ich, das gar nicht so negativ. Der kommt da halt auch drüber, ne? Also das ist halt, wie Carol Merz hätte auch so Flicke bekommen. Ja. Hätte auch so eine Quote.
Aber das, der macht halt das ein bisschen cleverer,
finde ich. Ja.
Also, auch dieser Elfmeter in Wolfsburg, da kann man natürlich, man kann drüber diskutieren, ob man den pfeifen muss, aber es war halt auch ein bisschen ungeschickt. Und das war schon wieder dieses Foul jetzt zur gelben Karte, war genauso.
Der Elfmeter in Freiburg, von Carol Metz als der Ginter festhält, ist im Grunde das Identische, nur in Freiburg und nicht in Wolfsburg
gewesen. Ja, aber weil wer anders auch das nicht gut macht.
Nein, ja weil du hast ja gerade gesagt, dass im Vergleich schon, dass mit Carol Metz, dass Metz das ein bisschen smarter macht.
Aber Small Sample Size, ne? Ich finde, Metz hat deutlich mehr Spiele mit deutlich weniger verschuldeten Elfmetern.
Das muss ich jetzt erstmal.
Das muss ich sagen lassen. Vielleicht sollten wir doch wieder auf die Stutzen kommen. Das ist irgendwie objektiv.
Ich versuche es nochmal einmal sportlich. Also ich finde auf jeden Fall, dass Carol Metz der deutlich bessere Verteidiger ist, Stand jetzt. Ich habe das Gefühl.
Deutlich besser?
Ja. Van der Heyden, finde ich, merkst du halt mangelnde Spielpraxis immer irgendwie noch an. Das wirkt alles irgendwie unsicher. Zu seinen Bällen, die er nach vorne spielt, keine Ahnung, habe ich aus meiner Perspektive im Stadion immer das Gefühl, okay, der hat auch nicht viele andere Optionen und soll das offensichtlich so machen. Aber wenn Metz wieder 100%ig fit ist, dann ist der da auf der linken Position in der Dreierkette ganz klar die Nummer 1. Und dann muss man halt gucken, was jetzt Tim guckt skeptisch, das irritiert mich. Aber ich finde, ich habe recht.
Das ist sein Gesicht, da kann er nichts für. Dafür, dass wir einen Ersatz gesucht haben für Carol Metz und mit dem in Anführungszeichen leben mussten, was zu dem Zeitpunkt verfügbar war, ist das eine super Wahl. Und von daher bin ich auch für verlängern / versuchen nochmal zu leihen. Und ja, er ist dann vielleicht nur das Backup. Aber wenn der Carol Metz so ein verletzungsanfälliger Typ ist oder gelbe Karten sammelt, dann haben wir halt immer noch ein sehr, sehr gutes Backup. Das ist wie Adam Spigala, wo du halt sagen kannst, ey, da hast du überhaupt gar keine Bedenken, den zu bringen. Außer Tim.
Also ich muss auch, bei Siebe van der Heyden muss ich auch sagen, es ist bemerkenswert, wie nah der als Spielertyp an Carol Metz kommt. Mhm. Also was das für ein gutes Scouting ist, wenn man sagt, wir brauchen einen Ersatz für Carol Metz, dann gucken wir mal, wer so ähnlich
spielt. Ich glaube, die haben nach Fotos geguckt, die sehen sich auch noch so ein bisschen. Auch noch ein bisschen hier, nimm den jetzt.
Ich finde, dass er, was die Offensive angeht, besser ist als Carol Metz und mit der Spielweise, die St. Pauli momentan spielt, er sogar ein bisschen besser als Carol Metz in die momentan da in die Startelf reinpasst. Weil es momentan ja so ist, dass gerade die Innenverteidiger, David Nemeth auch, der macht das aber viel weniger, dass die ja auch nach vorne sollen. Dass die dann im Dreieraufbau, wenn sozusagen, wenn da viel im zentralen Mittelfeld das aufgelöst wird, dass die dann ja Räume haben und die auch bespielen. Siebe van der Heyden in Mainz zum Beispiel, da fand ich, dass er gegen den Ball nicht gut war, aber mit dem Ball nach vorne, erste Halbzeit war der überragend, da fand ich ihn richtig, richtig gut. Und diese Vorstöße nach vorne, das kann der richtig gut und das macht Carol Metz gar nicht. Habe ich vielleicht, wenn dann ein Trainer kommt wie Blessin und das dann mehr von ihm fordert, dann passiert das vielleicht, aber das habe ich bisher nur bei Siebe van der Heyden gesehen und nicht bei Carol Metz. Und da würde ich sagen, da das Spiel des FC St. Pauli schon klar darauf auch abzielt und diese Räume auch sucht und dann sozusagen die Innenverteidiger, die Äußeren sehr breit ziehen und das dann auch ganz aggressiv belaufen, da passt er schon richtig gut rein und ich würde mich sehr freuen, wenn der nächste Saison auch noch hier spielt.
Wenn wir damit durch sind und keiner mehr etwas dagegen sagt, können wir noch kurz über Noah Weißhaupt sprechen.
Wir sind noch lange nicht durch. Ich habe noch ganz viele Personalien in meinem Kopf. Musst du auf Klo? Sollen wir eine Pause machen?
Einen Spieler schaffe ich noch.
Aber dann mach doch. Sag doch mal, was
mit Weißhaupt. Was ist denn eigentlich mit Noah Weißhaupt? Nicht alle auf einmal. Mike.
Gehört Freiburg.
Ja. Und würdest du in einer wunderbaren Welt, in der Tim nicht dazwischen spricht, sagen, dass ich mir die Verlängerung der Leihe vorstellen kann, ich als Mike?
Ich als Mike kann mir ganz viele Dinge vorstellen.
Okay.
Alter.
Schön. Und ist die Leihe, die erweiterte Leihe von Noah Weißhaupt eins dieser Dinge, die du dir vorstellen könntest?
Auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen.
Und würde es etwas sein, dass du präferierst oder kann ich dir das eher auf QVC 2 anbieten?
Ich glaube, dass, Klammer auf.
Das ist echt feinster Fußballsprecher hier. Die Fragen sind schon so offen formuliert, dass man als Spieler nur sagen kann, ich kann mir vieles vorstellen. Und ich fühle mich hier sehr wohl.
Ich nehme die Kritik wahr, die du in meine Richtung äußerst,
lehne
sie aber ab.
Es ist aber nur noch einer auf Lager, also Mike.
Ich glaube, man kann das nicht so isoliert betrachten. Also grundsätzlich natürlich, jeder wird sagen, nur Weißhaupt auf jeden Fall verlängern. Die Frage ist ja, zu welchem Preis? Und ich würde sagen, die Notwendigkeit, das zu tun, steigt auch mit eventuell noch zu tuenden Abgängen. Das war kein gutes Deutsch. Also
das fällt dir um.
Tut die Feuerwehr. Ne? Nein, also sprich, wenn auf jeden Fall Eliassad und Oladapo Afolayi nächstes Jahr noch bei uns spielen, ist es sicherlich sehr gut, nur Weißer Haupt hier zu haben. Wenn die einer oder vielleicht beide, und da haben wir noch nicht drüber gesprochen, gehen sollten, dann ist es noch viel wichtiger.
Die Antwort ist also ja oder mehr ja.
Exakt das.
Danke. Und hast du denn, Tim, etwas gehört, dass diese Aussage unterstützen würde, dass einer und oder beide nächste Saison vielleicht nicht unbedingt so oft hier spielen?
Oh Gott. Von Eliassad oder Dabo Afolayi?
Ja.
Nein, habe ich nichts gehört. Okay. Ich habe aber von Noah Weishaupt gehört und er hat es mir, ja, ich stand face to face mit ihm und er hat es mir in die Augen gesagt.
So lange, wie du nicht mehr hier warst, das ist aber schon eine Weile
her. Nach dem Leverkusen-Spiel hatte er lange gesprochen und da hat er sehr, sehr glaubhaft nicht im Fußballersprech gesagt, er möchte sehr gerne hier bleiben. Das hat er so gesagt. Kann natürlich auch, wer möchte nicht gerne hier am Millantor bleiben? Völlig klar, völlig logisch. Aber bei ihm, das war ihm, das habe ich ihm auf jeden Fall abgenommen, dass er sehr gerne möchte. Sagte aber auch, das hängt natürlich auch davon ab, was der SC Freiburg plant. Die haben ja wohl Gerüchteküche ein französisches Supertalent verpflichtet aus der zweiten französischen Liga die Position. Und dann hängt das natürlich an der Personale Ritsu Doan da auch von Freiburg, ob da Bedarf ist sozusagen. Dann muss man aber auch überlegen, okay, Freiburg will auch eine Ablöse generieren. Kann der FC St. Pauli das zahlen? Kann der FC St. Pauli, das muss man dann ja auch berechnen oder sich mal ausrechnen, kann der FC St. Pauli es sich leisten, zwei Spieler für Millionen ablösen, höchstwahrscheinlich, für ähnliche Positionen zu verpflichten, nämlich Morgan Gilavogi und Noah Weishaupt. Das wären ja beides Spieler, bei denen wir jetzt sagen würden, ja, total gerne verpflichten. Aber das wären halt zwei Spieler, die jeweils eine Millionenablöse bedeuten würden. Kann man sich das leisten als FC St. Pauli? Weiß ich nicht genau, aber...
Aber wenn Hoffenheim absteigt und wir vor denen in der Fernsehgeldtabelle sind, dann können wir uns das doch leisten.
Dann können wir uns vor allem Leo Oestiger zurückholen. Das ist doch das
Eigentliche. Der kommt ja freiwillig zurück.
So, Pause wollten wir machen, ne?
Ja gut, dann...
Das Gespräch wurde gerade so gehaltvoll. Dann bis gleich. So, Johnny, wenn die anderen hier noch in der Pause sind, erzähl doch mal ganz kurz, Ding-Dong-Werbung, was ist denn mit unserem Biersponsor?
Was ist mit dem Bier? Genau, die Kehrwieder Kreativbrauerei hat uns wie immer ausgestattet mit vielen, vielen, vielen tollen Bieren. Ich habe mir mal rausgesucht, das Winterhude Helles. Und jetzt sagt ihr, zu Recht, Moment, Brauerei in Winterhude? Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Das stimmt, die gab es von 1880 bis 1974. Und in Tradition dieser Brauerei und dieses Bieres hat die Kehrwieder Kreativbrauerei ein schönes Helles aufgelegt. Wie immer unfiltriert, nicht wie immer, aber in dem Fall unfiltriert, nicht pasteurisiert, flaschengereift. Das heißt, das kommt da rein, Deckel drauf und kann dann da drin noch ein bisschen nachgären. Schmeckt sehr, sehr mild, sehr, sehr entspannt. Könnt ihr euch gerne mal gönnen. Winterhuder Helles, ein Lagerbier.
Ding Dong, Werbung Ende. Da sind wir wieder. Und wir
in der Levi's, im Levi's Separé, das haben wir noch gar nicht gesagt.
Doch.
Doch. Wir nennen es Music School.
Dann, da sind wir wieder.
Aber das wurde ja zu Beginn dieses wunderschönen Pod. Du erinnerst dich nicht mehr dran, es ist schon ein bisschen her. Schon,
ist alles schon wieder weg von der Festplatte.
Ich glaube, du hast dich gekämmt gerade oder so.
Ich trinke hier noch.
Denk auch dran, wenn du redest, gerne nah ans Mikro. Und wir sind hier. In der zweiten Hälfte dieser fantastischen Sendung, in der wir uns jetzt noch ein bisschen mit weiteren Personalien vergnügen wollen. Wenn wir denn mal die kühne These in den Raum stellen, dass der FC St. Pauli vielleicht ein Ausbildungsverein ist und dementsprechend auch ab und an Transfersummen generieren muss. Wer fällt uns denn da ein, der in diesem Sommer eine entsprechende Ablösesumme auf dem Markt generieren könnte, weil er durch seine Leistung das Interesse anderer Vereine geweckt hat? Sven.
Genau, ich würde es mir dann mal einfach machen, weil wir das vorhin ja schon kurz angesprochen hatten. Nicola Vasil, aus meiner Sicht, über die Saison gesehen, der beste Mann. Am Ende hier nochmal mit Top-Performances in Serie. Ist auf jeden Fall, glaube ich, extrem interessanter Torhüter. Ende 20, kommt also gerade erst ins beste Torwartalter. Hat sich extrem gut entwickelt, kann viel, hat die Ruhe weg. Und da hatte ich vorhin schon gesagt, habe ich
die Ruhe weg, sagst du nach dem Spiel.
Ja, touché. Vor der Situation auf jeden Fall, hatte ich ja schon gesagt, sprachen wir darüber, dass der schon ein Kandidat für die Premier League sein könnte. Und wenn dann da ein Angebot hereinflattert, kann der FC St. Pauli es sich gegebenenfalls leider nicht leisten, das auszuschlagen.
Das finde ich nicht. Also erstmal wird es ja gefaxt in Deutschland und nicht geflattert. Und dann ist das, also wenn wir in unserem perfekten Kosmos hier einem Spieler das Schild unverkäuflich umhängen dürften. Wie heißt es beim Football? Franchise Tag?
Ja.
Wenn wir das machen dürften, dann würde ich das auf der Position auf jeden Fall machen. Dann würde ich auf jeden Fall, was sie das ging. Ich war zu Anfang überhaupt nicht zufrieden mit ihm und da waren ganz oft so Gelegenheiten, riskanten Pass gespielt, auch mal einen Fehler gemacht und. Aber nach den letzten paar Spielen würde ich dem auf jeden Fall dieses Schild umhängen. Nächste These, die ich aufstellen würde, falls niemand mehr was zu Vasil sagen möchte.
Ich möchte dem widersprechen, was du gerade gesagt hast mit dem Franchise-Tag, dass das der Spieler ist, bei dem man das machen müsste.
Bevor das losgeht, ich würde ihm das hier umhängen. Du kannst das einem anderen Spieler umhängen. Und
ja, zweitens, du wolltest jetzt zum nächsten Spieler gehen.
Und nochmal, du bist der Typ, der gesagt hat, wir werden Deutscher Meister. Nur um das einzustufen, was jetzt folgt. Bitte.
Ich habe gesagt, ich habe mich gefühlt, als würden wir Deutscher Meister werden, als ich Elias Hart und Morgan Gilavogi zusammen auf dem Spielfeld gesehen habe.
So, kommen wir weiter zu Vasil.
Ja, ich weiß nicht, der spricht mich hier immer so komisch an hier. Aber ich glaube, das, was Alexander Blessin gesagt hat nach dem Abpfiff gegen Stuttgart, als er angesprochen wurde, Vasil fällt jetzt aus, was ist denn da los, ist das nicht ein Riesenproblem? Und er gesagt hat, nö, überhaupt nicht, Ben Voll ist da und der ist auch richtig gut.
Was soll er sagen? Was soll er an der Stelle sagen? Ja stimmt, Ben Voll.
Vollidiot.
Vollidiot, keine Ahnung. Vielleicht legen wir einfach 12 Leute hinten rein. Natürlich sagt er, ich habe da überhaupt gar keine Sorge.
Ja, ich auch nicht. Basierend auf dem, was man gesehen hat von dem bisher,
habe ich auch
überhaupt keine Sorge. Und deswegen möchte ich sagen, wenn man einen Spieler mit dem Franchise-Tag belegen sollte, dann nicht Nicola Vasil.
Ich habe auch bei Sascha Burchardt überhaupt keine Sorge, wenn der spielt.
So. Ja, okay.
Lass uns nicht über das Düsseldorf-Spiel reden, bitte.
Ja, so. Ich bin jeder,
zwei nicht
jeder,
entsetzt jetzt hier gerade.
Jeder Torwart macht mal einen Fehler. Und das ist immer der schlimmste Fehler, weil er dann zu einem Tor führt. Unabhängig davon ist meiner Meinung nach Vasil halt der beste Torwart, den wir haben.
Das stimmt, da widerspreche ich dir auch gar nicht. Ich wollte nur aber sagen, dass dann das Leistungsniveau, was da hinter diesem Spieler ist, auf der Position, das deutet zumindest für mich viel darauf hin, dass das auch ziemlich hoch ist. Und da gibt es andere Positionen im Kader, wo das fehlt dahinter.
Du würdest also den Franchise-Tag an jemand anderen hängen?
Ja. Ich nicht. Könnt ihr mal Franchise-Tag erklären für Leute, die keinen American Football gucken? Ja, du kannst einen Spieler quasi diesen, ich sag jetzt mal, Stempel aufdrücken und damit ist der automatisch verlängert, der Vertrag, ob der Spieler will oder nicht.
Okay.
Das ist einfach nur das, nicht ein unverkäufliches Schild, aber schon so, dass es halt schwieriger wird, dass der den Verein verlässt. Und von daher, ja, es ist vielleicht, du hast ja eine andere Meinung, dann lass uns gerne daran teilhaben.
Ja. Philipp Treu wäre der Spieler, den ich einem Franchise-Tag verpassen würde.
Der hat vom Kicker nur eine 3 gekriegt.
Ja.
Das könnte uns am Ende in die Karten spielen.
Genau deswegen. Genau deswegen. Nee, Philipp Treu, weil der eine extrem gute Entwicklung genommen hat in der Bundesliga, extrem stark geworden ist. Gegen den Ball vor allem darf auch viel macht, was man nicht sieht, also beziehungsweise was nicht diese On-Ball-Actions sind, sondern irgendwas, wenn Räume zuläuft und. Und weil ich einfach der Meinung bin, da ist auf den Flügeln, da auf der Position, da fehlt es sozusagen an Spielern im Kader, die da die Lücke sofort schließen könnten. Und ich habe das schon nach dem Hinspiel gedacht und denke das jetzt auch nach dem Rückspiel, wenn ich den Maxi Mittelstädt sehe vom VfB Stuttgart oder den Stenzel, der da auf der anderen Seite gespielt hat, dann, und was die für eine Rolle spielen im Spiel Mittelstädt, der immer wieder auflöst und dann so in Richtung zentrales Mittelfeld oder in die Halbräume geht und so, und gegen den Ball auch extrem stark ist, da denke ich immer, oh Gott, Philipp Treu passt da so gut hin in so ein Team und da wird er auch noch besser sein, bei so, wenn dann um ihn herum Spieler vom Kaliber sind, wie sie beim VfB Stuttgart rumtanzen. Da habe ich ein bisschen Bammel vor sozusagen. Ich hoffe aber, dass natürlich alle nur auf den offensiven Output schauen, auch bei Schienenspielern, und dann nicht sehen, wie gut Philipp Treu eigentlich ist und wie wertvoll der für das Team ist.
Hast du die Pressekonferenz gesehen? Jetzt nach dem Spiel? Ist dir nicht aufgefallen, wie Sebastian Hoeneß Philipp Treu explizit gelobt hat?
Doch, habe ich gesehen.
Obwohl du nicht da warst.
Mir ist das aufgefallen und ich habe genau das Gleiche gedacht. Ja. Nicht in der Tiefe wie du, welchen Spieler er da, weil die kenne ich ja gar nicht bei Stuttgart. Aber ich habe auch gedacht, der will den haben. Ich bin da ein bisschen simpler.
Und da, also das ist, glaube ich, echt, also da mache ich mir echt Sorgen, dass das, weil den Spieler, so ein Spieler, der halt technisch so stark ist, der mehrere Positionen spielen kann und so, das würde ganz schön wehtun. Also glaube ich, auch wenn man sich das jetzt natürlich nach der Leistung, besonders in den letzten Spielen, gar nicht vorstellen kann, mehr als ein Abgang von Nikola Vasil wehtun würde, glaube ich.
Mhm. Justus, wen würdest du als unverkäuflich bezeichnen, egal wie man es nennt?
Ich wäre auch mit Vasil mitgegangen, aber ich kann bis jetzt mit beiden gut leben. Ich würde beide gerne behalten, aber wahrscheinlich gehen beide, so wie ich das dann kenne. So ist es ja meistens. Oh, die sind richtig gut. Ach, scheiße.
Das ist ein Schreck. Ja. Ich glaube, der Unterschied zu, also das, was du da transportierst, ist ja die jahrelange Leidenszeit als St. Pauli-Fan. Der große Unterschied ist, früher sind solche Leute einfach weggegangen, ablösefrei. Das passiert nicht. Das ist, glaube ich, schon mal ein großer Fortschritt gegenüber vergangenen Jahren.
Super. Ja, klar.
Ne, ist ja so.
Ist so.
Ist, wie Sven ist so. Sagt, die beschissene Welt des Profifußballs, aber immerhin.
Aber das heißt, wenn jetzt ein nicht näher genannter Verein aus dem Ländle vorbeikommen würde und sagen würde, für Philipp Treu lege ich eine Summe X, 3,8 Millionen Mark, auf den Tisch, wärst du bereit, ihn abzugeben oder würdest du sagen, erst ab 19,3 Milliarden Mark, Millionen?
Ja, das hängt ja immer von ganz vielen Faktoren ab. A, was will der Spieler? Hm? B, ist es jetzt die Jetzt-oder-nie-Chance? Sprich, läuft der Vertrag nächstes Jahr aus? Das heißt, es ist jetzt die letzte Chance, ihn zu verkaufen? Oder hat er noch 2 Jahre Vertrag? Das heißt, wir haben eine ganz andere Verhandlungssituation. Also das kann ich jetzt so spontan und pauschal nicht beantworten, lieber Johnny.
Das ist schade, weil die Frage war ja schon so, ne, wenn es einen Transfererlös gibt, ab welchem Moment wäre denn dein Bedenken gestillt?
Da musste ich mir von Sven vorhin schon anhören, dass das eine Frechheit ist, die Frage so
ja,
zu formulieren.
Ich habe ja Sven bewusst aus dieser Unterhaltung rausgelassen.
Dann nehmen wir ihn doch mal rein, weil...
Sven, diese Sven beschissene Drecksfrage, möchtest du sie jetzt endlich beantworten?
Dann nehmen wir ihn doch mal rein, weil Sven ja nun auch mehrfach schon erklärt hat, dass er sehr leidenschaftlich Football-Manager spielt. Was machst du denn am PC in solchen Fällen?
Also, ich kann das ja, letztendlich ist es am PC wie im Real Life, wie wir Gamer sagen. Puh. Liegt die Entscheidung ja nicht hundertprozentig in deiner Hand, beziehungsweise in der des Vereins, sondern wenn der Spieler unbedingt weg will, dann wird er auch wechseln. Und dann werden wir auch eine angemessene Ablösesumme kriegen. Also gehe ich mal von aus, dass er keine festgeschriebene und allzu niedrige festgeschriebene zumindest hat. Und du kannst natürlich auch keinen Spieler gegen seinen Willen hier halten, wenn entsprechende Angebote vorliegen. Und dann versaut er die Kabine hinterher, wie man so schön sagt. Was ich jetzt, Philipp, Treu überhaupt nicht unterstellen würde, weil ich glaube, der ist rundum ein guter Typ. Aber trotzdem ist es schon so, dass der sportlich heraussticht und dass der vielleicht Optionen hat und dann letztendlich selber sagen muss, ob er sich das hier noch ein paar Jahre mit uns vorstellen kann, bis nach Europa durch und weiter. Aber letztendlich ist es ja genau so. Du hast das Heft des Handelns ja nicht zu 100% in der Hand. Du kannst nicht sagen, nee, hier auf die 8 Millionen verzichten wir jetzt mal. Der spielt
8 Millionen, okay, alles klar, danke.
Der spielt jetzt hier mal weiter, sondern das musst du mit dem Spieler schon gemeinsam irgendwie entscheiden. Und
Hat beim Managerspiel dann schon mal jemand angefragt und hat gesagt, ich würde gerne gehen bei dir, dann entscheiden wir das zusammen?
Selbstverständlich, das ist ständig so. Und dann ist nämlich genau das passiert. Dann passiert genau Folgendes. Du hast halt hier die Pyramide der Mannschafts-, der Teamhierarchie, Teamchemie, bla bla bla, diverse Grafiken. Und wenn dann der erstmal so einen roten Pfeil nach unten im Moralbereich hat, weil du ihm den Wechsel verwehrst, dann kommt gleich seine ganze Clique an. Und wenn da der Captain noch dabei ist und so, dann greift das Gift über aufs ganze Team. Und sowas ist genau das, was ich eigentlich eben sagen wollte, ohne Daten und Fakten und
also 8 CPU. Also 8 Millionen ist das, wo du sagst, das ist so ein
Nein, ich Betrag. Sag, nein, ich, genau, das, genau das sage ich gar nicht, sondern ich sage, du brauchst Spieler, die 100% hier spielen wollen und hier bleiben wollen und nicht irgendwie down sind, weil sie sich um eine ganz große Karriereoption beraubt fühlen. Das sage ich.
Fragen wir bei Borussia Dortmund und Dembélé nochmal nach, wie das so lief. Da warst du.
Ja.
Und gewechselt ist er dann trotzdem.
Tja. Mike, wem würdest du denn mit dem Franchise-Tag versehen?
Ich würde tatsächlich auch Philipp Treu behalten wollen, weil ich einfach sehe, dass das die Person ist aus unserem Kader, die die realistische Chance hat, unser nächster Nationalspieler im DFB-Trikot zu werden. Auch wenn wir natürlich die deutsche Nationalmannschaft alle scheiße finden, würde mich das für ihn freuen.
Johnny hat genickt. Wollte ich nur sagen, weil das hört man nicht.
Wer war der Letzte? Christian Rath?
Ich glaube ja. Das ist wirklich lange her und er hat richtig beschissene Ecken geschossen, aber ja.
Haben wir denn weitere Spieler, von denen ein Transfererlös zu erwarten wäre?
Erik Smith.
Mhm.
Ja, weiß ich nicht.
Der ist schon, also,
wie er so, ja, von ganz hinten gerade angekommen ist.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, aber es ging, weil alle so zaghaft ans Mikro rangehen, weiß ich. Aber es kam schon so zustimmendes Nicken, weiß ich. Glaub, frage ich mich, ob für den Markt da ist, da der zwar ein geiler Fußballer ist, aber doch, wahrscheinlich nicht so 100% in Schuss, um auf die nächsten Jahre irgendwie eine nochmal so richtig nach vorn zu gehen. Ich will das jetzt nicht aussprechen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Also 100% Fitness ist so ein bisschen, also Fitness ist nicht sein Thema, aber Körper ist, glaube ich, so ein bisschen sein Thema. Und dafür ist er dann halt auch schon zu alt, glaube ich, als dass er noch große Begehrlichkeiten weckt in dem Regal, was deutlich über uns ist.
Also ich glaube, er hätte das Potenzial, bei einem Verein zu spielen, der im europäischen Wettbewerb dabei ist. Und dann kommt genau das, was du sagst, da haue ich hier doch gerade mal das Papier runter, dafür ist sein Körper nicht gemacht. Also für die noch höhere Belastung, das klappt nicht.
Seid ihr euch da so sicher? Hat er nicht jedes Spiel bisher gemacht?
Diese Saison? Ja. Sagt der Typ, der gerade einen Krampf hat. auf den.
Ja. Ja. Also ja, klar, den muss man mit Samthandschuhen anfassen und so, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, also der hat ja nicht...
Also Nationalmannschaftsspieler hat er ja abgesagt, aber...
Also ich glaube schon, dass er ja mit der Belastung jetzt in der Bundesliga gut zurechtkommt, so zeigt er die Saison. Aber wenn du jede Woche 2 Spiele hast, statt jede Woche 1 Spiel und dadurch auch weniger Regeneration.
Vielleicht gibt es andere medizinische Abteilungen, die anders behandeln als weiß unsere. Ich nicht.
Also wir wollen über Doping hier nicht reden.
Den John. Unterton höre ich.
Das habt ihr jetzt gesagt. Das ist ja eine grobe Unterstellung. Aber ja, würde ich auch nicht so gut finden, wenn er geht. Punkt.
Weil also wir halt alle behalten wollen.
Ich hörte schon von sehr konkreten Interesse aus einer anderen Top-Liga im letzten Sommer an Erik Smith. Und ich glaube, daran hat sich auch nichts geändert, weil man jetzt auch gerade in den letzten Spielen sehen konnte, okay, der ist auch in der Bundesliga, kann der richtig gut spielen. Ich glaube sogar, dass hier die Situation des FC St. Pauli als Team, was auch nächste Saison gegen den Abstieg spielen wird, nicht die beste ist für ihn persönlich, weil er als Spieler eigentlich jemand ist, der für so ein Ballbesitzteam total wertvoll ist. Und ein Ballbesitzteam werden wir die nächsten 2-3 Jahre immer noch nicht sein.
Dann müssen wir wieder absteigen.
Ja, genau. Aber das wird er auf gar keinen Fall mitmachen.
Was du für große Ohren haben musst, dass du alles so hörst.
Ja, was ich alles so höre, ja.
Gut, ich glaube, damit haben wir es dann aber tatsächlich so an Personalien. Sicher.
Wollen wir nochmal darüber reden, dass wir vielleicht einen Transfererlös erzielen könnten mit einem tunesischen Nationalspieler?
Haben wir das nicht schon gemacht?
Nee, das haben wir in der Pause besprochen.
Ah, nein. Okay, dann machen wir das.
Ich würde ihn verkaufen. Ich würde Elias Saad verkaufen, weil wir den nicht auf lange Sicht halten können werden, weil da andere Begehrlichkeiten geweckt sind und weil der leicht kaputt geht.
Wie so ein Spielzeugauto.
Ja. Tim.
Ja, Elias Saad würde ich auf jeden Fall behalten. Allein schon, weil der jetzt diese Saison so eine Saison hatte, wo er auch mal länger verletzt war und so und zwischendurch aber gezeigt hat, Alter, der kann ganz schön gut Fußball spielen, auch in der Bundesliga.
Stell ich auch gar nicht in Frage. Die Frage war ja, wenn wir mit jemandem Transfererlöse erzielen wollen würden, mit wem denn dann? Und ich denke, mit ihm würden wir die, und da ich Philipp Treu nicht verkaufen will, mein Tag aber schon an
jetzt jemand anderes. Ja auch nicht verkaufen.
Mein Tag aber schon an jemand anderes gehangen habe, würde ich sagen, dann würde ich halt Saad verkaufen.
Ja, aber nach der Saison, dann muss man wiederum sagen, nach der Saison erzielst du mit so jemandem ja keine Transfererlöse.
Weiß ich, Freiburg kauft doch alles.
Völlig unter Wert. Ja, vor allem, weil die nur, wollen nur Weißhaupt nicht zurückhaben, aber Elias Saad.
Vielleicht kann man da was tauschen.
Also.
Gegen Schiri.
Gut, gut. Hier ist ein kaputter, den nehmen kaputt zurück. Gut.
Gut, das Tolle ist, ihr werdet das in 3-4 Monaten alle genau wissen, wie es ausgegangen ist. Damit.
Personalie Alex Blessin haben wir noch gar nicht besprochen. Hallo.
Halte ich für kompletten Quatsch. Ich glaube nicht, dass der wechselt. Also, sehe ich nicht. Also, Stuttgart, das könnte ich mir vorstellen.
Die haben zum Glück 3 Punkte geholt gerade. Da sitzt der Trainer wieder besser im Sattel.
Alles andere
halt. Er saß ja auch, der hat ja auch nie gewackelt. Die haben ja auch in der größten Krise sozusagen, haben die ja mit Hoeneß einfach den Vertrag verlängert.
Also meiner Meinung nach könnten die einfach tauschen. Hoeneß und Blessin. Mit den Mützen und den Klamotten. Das wird keiner merken. Die müssen einfach nur das andere Wappen da drauf. Das merkt man gar nicht. Die sind da ja beide an mir vorbeigegangen. Die sehen ja komplett gleich aus.
Ja, der Hoeneß
ist schon mehr so. Reden tun die auch so ähnlich.
Wo?
Das regt dich auf, ne? Ja.
Justus ist immer noch sauer.
Aber der Hoeneß ist ja mehr die Softshell-Jacken-Fraktion und der Blessin ja mehr die Westen-Fraktion.
Die Westen?
Die Westen. Das sind diese Jacken ohne Ärmel.
Die Westen-Fraktion ist unser Torwarttrainer. Ja, der sieht immer aus wie so ein Rentner auf dem Campingplatz, da ein bisschen am Grill, wenn es kühl wird.
Mit Stollschuhen. Das sind die besten Rentner am Grill, mit Stollschuhen.
Macht aber offensichtlich gute Arbeit, das möchte ich nochmal betonen.
Am Grill. Ja, absolut. Restprogramm tippen.
Restprogramm tippen, ja. Wir müssen hier schnell jetzt zum nächsten Thema. Also, ich habe mir überlegt, dass wir hier heute da the one and only Restprogramm durchtippen. Und zwar reihum. Gehen wir die Spiele, die für den FC St. Pauli relevant sind, gehen wir sie durch. Und da niemand von uns und auch von allen, die zuhören, natürlich sich noch gar nicht die Tabelle momentan angeschaut haben und das auch nicht machen im Minutentakt, sage ich euch jetzt einmal, der FC St. Pauli hat 31 Punkte, ein Torverhältnis von minus 11. Die TSG Hoffenheim ebenfalls 31 Punkte, Torverhältnis minus 18. Der erste FC Heidenheim 26 Punkte, also 5 Punkte hinter beiden Teams, Torverhältnis minus 27. Holstein Kiel 25 Punkte, Torverhältnis ebenfalls minus 27. Das könnte später noch interessant werden, wenn die beiden Teams, wenn die punktgleich sind am Ende. Bochum, der VfL Bochum 22 Punkte, minus 33 das Torverhältnis. Und ich habe jetzt herausgefiltert 5 Partien vom 33. Spieltag und 4 Partien vom 34. Spieltag. Bei dem diese Teams im Einsatz sind und wir tippen das jetzt reihum durch und ich bin mir ganz sicher, dass einer von uns hier in dieser Runde die ganz große Vision hat und alle Ergebnisse richtig tippt. Da bin ich mir jetzt sicher und wir fangen mal an mit Justus. Justus,
ja.
Am Freitag, diesen Freitag, findet El Plastico statt. Ein Bekannter von mir hat immer gesagt, alle Menschen, die das interessiert, gehen ins Stadion. Das ist nämlich Wolfsburg gegen die TSG Hoffenheim. In diesem Fall ist es aber nicht ganz so, dass alle Menschen, die das interessiert, nur im Stadion sind, weil mich interessiert das auch, wie zumindest die TSG Hoffenheim spielt. Wie spielt sie denn in Wolfsburg?
Sie verliert 1-0.
Sie verliert 1-0. Warum?
Weil sie zu schlecht sind. Weil sie ein Tor schlechter sind als Wolfsburg. So, und neuen Trainer und so, Wolfsburg, die gehen ab.
Meinst du?
Nee, die gehen nicht ab, aber für Hoffenheim reicht's halt. 1-0 wird schon rein.
Mike, was sagst du denn? Wolfsburg, TSG?
2-0.
2-0 für Wolfsburg? Warum?
Weil Wolfsburg zwei Tore schießt.
Alter, eure Antworten, ne? Ich hau euch gleich das Mikro um die Ohren hier. Wir nehmen hier einen Podcast auf. Okay. Sven, ich drohe hier schon mit Mikro um die Ohren hauen. Jetzt antworte vernünftig.
Oh Gott, jetzt habe ich Angst. Ja, weil ich bin mir. Also ich tippe, dass Hoffenheim 2-0 gewinnt.
Hoffenheim?
Ja.
Sehr schön.
Fragst du mich auch noch warum? Dann sage ich es dir.
Warum?
Weil wir letztes Mal im Podcast hier schon festgestellt haben, was Wolfsburg für eine charakterlose Scheißtruppe ist.
Hoffenheim aber auch, oder nicht?
Das hatten wir auch schon vor. Ja, danach hatten die aber noch mehr Punkte geholt, als wir überhaupt prognostiziert hatten. Und außerdem, Grundthese, an den letzten Spieltagen passieren sowieso nur noch so merkwürdige Ergebnisse, dass es überhaupt keinen Sinn macht, die durchzutippen.
Boom! Sehr gut, das hättest du vielleicht sagen sollen, nachdem ich bereits vorher angekündigt habe, lass uns das Restprogramm durchtippen, hättest du vielleicht sagen können, was das für eine blöde Idee ist. Aber jetzt ist zu spät, wir ziehen das jetzt einfach
ich
durch.
Ich fand schon eine blöde Idee, über die Vertragsverlängerung zu reden, wo wir noch nicht mal wissen, wie die Nummer hier eigentlich aussieht.
Darüber haben wir ja noch nicht mal vorher gesprochen, dass wir darüber sprechen wollen. Das kam ja einfach so rein.
Da haben wir drüber gesprochen, als du zum 27. Mal in diesem Wochenende deinen Tabakbeutel gesucht hast.
Wo ist mein Tabakbeutel?
Wo ist mein Tabakbeutel? Oh! In der Jackentasche, damit kann ja überhaupt keiner rechnen. In meiner eigenen Jackentasche, das ist ja komisch.
Inselbegabt, offensichtlich. Johnny, Wolfsburg gegen Hoffenheim. Bitte sag ja. Was.
Wolfsburg gewinnt, 2-0. Also ich muss dich daran, Wolfsburg gewinnt, 2-0.
Wolfsburg gewinnt 2-0.
Der Trainereffekt.
Wer ist denn der Trainer jetzt?
Daniel Bauer, U19. Interimscoach natürlich.
Kann der was?
Keine Ahnung.
Nee.
So, und Tim, und ja. Du, was tippst du denn so?
Ich habe 6-5 für den VfL Wolfsburg hier stehen.
Und warum?
Nein, warum fragst du das? Wir hätten einfach weitermachen können.
Guck mal, ich gucke hier in meine Notizen. Ich lese mal die Seite um.
Den Typ, den man bei Fußballfragen aus der Runde fragt. Nö, das Spiel geht 6-5 aus, das ist ja ganz normal. Wolfsburg gegen Hoffenheim, klar.
Klassisches Ergebnis.
Ja, das ist ja logisch, am Freitagabend gehen ja alle Spiele 6-5 aus.
Du, Hoffenheim. Du. Hoffenheim, letztes Spiel, haben die 4-4 gespielt. Und davor zweimal 3-2, einmal jeweils verloren, glaube ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass Wolfsburg ist sowieso uns alles egal. Wir spielen gegen den Trainer, auch wenn er neu ist.
Bis eben wusstest du nicht mal, wer der Trainer ist. Und jetzt ist er schon ein Arschloch. Wie schnell geht denn das bei dir?
Aber ich habe nicht gesagt, dass der Trainer ein Arschloch ist.
Es gibt keinen anderen Grund, gegen seinen Trainer zu spielen.
Die prügeln sich im Training, denen ist alles egal. Aber ein bisschen offensiv können die spielen, da haben die Bock drauf. Hoffenheim hat da auch Bock drauf. 6-5.
Ja.
Irgendwas muss ja von so einem Scheißspiel, weißt du, wenn das El Plastico ist, da spielen zwei Teams gegeneinander, die sind so egal, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist überhaupt völlig unwürdig für ein Bundesligaspiel. Für Wolfsburg geht es um nichts mehr, für Hoffenheim geht es gegen den Abstieg und alle hoffen, dass sie absteigen, dann verlieren sie zumindest und dann aber nicht 1-0, dann soll zumindest viele Tore fallen. Wenn schon so ein Scheißspiel, dann sollen zumindest viele Tore fallen. Deswegen sage ich 6-5, am liebsten sogar 12-11. Mir scheißegal.
Ganz genau. Und hinterher sollen alle Bälle verbrannt werden.
Ich hoffe, beide verlieren.
So,
beide.
Nee.
Und zur Not drehen wir den Rasen kaputt. Holstein Kiel spielt zu Hause gegen den SC Freiburg.
Ich möchte kurz intervenieren. Du hast gesagt, Ergebnisse, die für den FC St. Pauli relevant sind. Warum tippen wir Kiel und Bochum?
Weil das für den FC St. Pauli relevant ist. Weil Holstein Kiel natürlich noch am FC St. Pauli vorbeiziehen kann.
Wenn sie 12-0 gewinnen, was du natürlich nach dem 6-5-Tipp eben durchaus tippen kannst, sehe ich ein. Bochum?
Und lass mich doch einmal zu Ende reden. Der SC Freiburg ist auch hochrelevant für den FC St. Pauli. Das Spiel ist hochrelevant für den FC St. Pauli, weil St. Pauli gegen Frankfurt spielt. Und jetzt, oh Wunder, wenn du dir die Tabelle angeschaut hast, wenn Freiburg am Samstag in Kiel verliert, dann hat Frankfurt, wenn Dortmund auch verkackt, ist auf einmal für die Champions League schon qualifiziert und am Sonntag geht es nicht mehr für sie darum zu gewinnen. Aber vielleicht hättest du dir das vorher einmal anschauen sollen oder zumindest einmal die Ergebnisse hier anschauen sollen, damit das überhaupt funktioniert. Also, Mike, Holstein Kiel gegen Freiburg.
Nee, warum tippen wir dann Bochum?
Damit das die Frage ist, das, die Antwort ist doch genau die gleiche.
Es wird schneller gehen, es einfach zu tippen.
Okay.
Wo kommt also jetzt die Scherben?
6-6.
12 zu 0. Ey, wenn
ich nehme das hier ernst, okay? Auch wenn die anderen
nicht schlafen. Ich habe das hier auch, guck mal, ich habe das in den Tabellenrechner eingegeben.
Also wenn der VfL Bochum verliert, das muss ich, anscheinend muss ich das ja nochmal erklären, dann sind sie abgestiegen, dann steht das fest.
Das am ist mir 33. doch egal.
Nein, es ist dir, ja, es sollte dir aber nicht egal sein, weil die am 34. gegen den FC St. Pauli spielen, du Tröte.
Nein, es ist doch egal, wenn es für uns noch um was geht, dann hat ja Heidenheim gewonnen, ne? Und dann ist Bochum sowieso abgestiegen, egal wie die spielen.
Leute, wir müssen alle morgen noch arbeiten.
Also, Kiel-Freiburg 6-6.
Oh, das machst du jetzt mit Absicht.
Ich trage das jetzt hier ein.
Ja, bitte.
Kiel-Freiburg 6-6. Justus?
Freiburg gewinnt 1-0.
Freiburg gewinnt 1-0. Sven?
3-0 für Freiburg.
3-0 für Freiburg. Johnny?
2-0 für Freiburg.
2-0 für Freiburg, ja, was habe ich getippt?
Oder wie andere Leute sagen, 0-2 für Freiburg.
Ja, ey, oder das
oh, ist nicht, schon wieder, die Diskussion, nicht schon wieder.
Dein favorisiertes Team, ja, ja.
Ich habe übrigens getippt 3-0 für Holstein Kiel.
Boah, du hast echt keine Ahnung, ne? Das ist ja richtig krass.
So, Union gegen Heidenheim, Johnny.
Ja. 1-2, Heidenheim gewinnt also.
Heidenheim gewinnt, okay. Ich habe tatsächlich auch getippt, dass Heidenheim gewinnt. Heidenheim gewinnt bei Union 1-0. Mike?
0-0. Ich kann mich anschließen, habe ich auch getippt. Ich bin Justus.
Ich bin Justus.
1-2, Sven.
1-2. Okay, dann tippen wir das jetzt weiter. Ich gehe das jetzt einfach durch hier, ne? Sven, Bochum gegen Mainz.
Stellst du gar nicht mal die Frage, warum
wir 0-3. 0-3. Mainz gewinnt 3-0 in Bochum. Justus?
Mainz gewinnt 1-0.
Mainz gewinnt 1-0 in Bochum. Mike?
Bochum gewinnt 2-1.
Bochum gewinnt 2-1. Johnny?
Mainz gewinnt in Bochum. Mit 2 Toren gegen kein Gegentor.
Zweite.
Also 7. Boah, ey, ist das richtig kompliziert. 0-2, ja. 0-2.
Okay, ich habe auch darauf getippt, dass Bochum verliert. Und zwar hoch. Die verlieren 0-4. Und danach sind sie gebrochen, komplett. Und haben auch keinen Bock mehr auf guten Saisonausklang am Millertor oder so, sondern da ist Grillparty, bringt alles nichts mehr. Auswärtstickets für die Leute, das bringt alles nichts mehr. Wird gespendet und so. Nee, alles egal. Die fahren hier gebrochen ans Millerntor und haben schon gar keinen Bock mehr. Und eigentlich können die...
Die machen eine Feuerzeug-Choreo.
Oh. So, und nach diesen Ergebnissen von mir, die ja alle richtig sind,
ja,
können wir Sonntag befreit nach Frankfurt aufbrechen, weil wir sind schon gesaved. Wir verlieren in Frankfurt 1-0, aber es ist egal. Also es ist nicht egal, weil ich lieber gewinne, aber... Es wäre für den Ligaverbleib egal.
Weil Heidenheim 0-0 gespielt hat und Holstein Kiel verliert.
Yes.
Freiburg. Ja, okay. Sehr gut. Johnny? Frankfurt gegen den FC St. Pauli?
Boah, 1-1.
1-1. Wer trifft für den FC St. Pauli?
Das stand nicht in der Frage, die du zur Vorbereitung geschickt hast. Ja. Ja, es wird nicht Elias Saad sein.
Okay, okay. Das ist ja schon mal was. Mike?
Sind wir schon gerettet? Ja, ne?
Nach deinen Tipps sind wir schon gerettet.
Ja, gewinnt weil Frankfurt 6-0.
Weil Kiel 6-6 gegen Freiburg spielt.
Ja.
Frankfurt gewinnt wie
viel? 6-0.
Ich bleib dabei, du machst das mit Absicht. Du willst ihn ärgern.
Nein, ernsthaft.
Sven, ich gehe einfach weiter.
Ernsthaft. Also, wenn wir schon gerettet sind, ist das mein ernsthafter Tipp?
1-1, aber tut weh. Das zu tippen und das zu erkämpfen.
Jetzt habe ich das bei mir eingetragen, das 1-1. Das ist natürlich bei Johnny gewesen. Ich tippe auch, dass Frankfurt 1-0 gewinnt, wie im Hinspiel.
Ich hätte jetzt ein bisschen gedacht, wenn du das 1-1 durchgestrichen hättest, um dann 1-1 hinzuschreiben. Das wäre richtig gut. Das wäre richtig gut.
Also, wir schauen uns an. Genau, also wenn die Tipps von Sven aufgehen, dann könnte das für den FC St. Pauli zumindest theoretisch noch schief gehen, weil Heidenheim nur 3 Punkte weg ist vom FC St. Pauli.
Ja, eigentlich verlieren wir auch in Frankfurt, aber das mal so. Ich hatte jetzt keinen Bock auf so einen Nervenkrieg hier heute Abend noch vom Schlafen gehen.
Okay, für Mike sind wir auch schon gerettet, das hatten wir ja schon gehört. für Johnny 1-1 in Frankfurt spielen wir, Heidenheim gewinnt, da ist auch zumindest theoretisch ist man schon gerettet. Und Justus, ja, Heidenheim spielt unentschieden. Ja. Also ich habe das schlechte Gefühl, weil ich dann jetzt der Einzige bin, der das so getippt hat auch, ich habe das schlechte Gefühl, Heidenheim gewinnt bei Union und wir verlieren in Frankfurt. Und dann geht mir zumindest der Arsch ganz schön auf Grundeis, weil das, also die Wahrscheinlichkeit finde ich ganz schön hoch, dass wir in Frankfurt verlieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber, nur um das einmal festzuhalten, trotzdem, auch in deiner Rechnung, ist Bochum dann ja abgestiegen. Ne? Muss ja so sein.
Lass doch einfach los.
Nee, ich wollte es nur nochmal, nee, gar nicht deswegen, sondern nur, um das einmal für den Hinterkopf zu haben, wir scheißen uns dann eventuell alle ein, weil es ja der letzte Spieltag und es kann ja schief gehen, aber wir spielen gegen einen, wie du auch gesagt hast, gebrochenen VfL Bochum. Selbst wenn es so kommt, so what, die schicken wir dann nämlich 6-0 nach Hause. So.
So, da wäre der erste Tipp für den 34. Spieltag abgegeben.
Ja, Bochum gegen St. Pauli gegen Bochum.
6-0.
Dann frage ich doch mal nach.
Letzte Tor macht Vasil.
Letztes Tor Vasil. Ah ne, jetzt habe ich jetzt bei Justus eingetragen. Naja, Justus, was sagst du denn?
0-0. Oh. Waren wir mit dem St. Pauli-Spiel an, oder was? Jetzt?
Ja.
0-0. Wir schießen kein Tor mehr.
Wir schießen bis Saisonende kein Tor mehr. Mhm.
So ist es.
Johnny.
Wer soll's auch schießen?
St. Pauli gegen Bochum.
Ja, 2-0. Schreib ruhig auf, dass Eggestein ein Tor macht.
Was habe ich denn getippt? Eggestein macht das Tor. Ich habe getippt.
1.
0-0 habe ich auch getippt. Oh, Justus, guck mal, ich habe Frankfurt gewinnt gegen St. Pauli 1-0 und Bochum, St. Pauli, Bochum 0-0. Wir haben die gleichen Tipps uns abgegeben. Wir sind beide sehr pessimistisch, was die Spiele angeht.
So, wir holen noch einen Punkt. Hä?
Wir holen noch
Samstag schon durch.
Ja, aber dann sagen wir, jetzt schießen wir erst recht kein Tor mehr. Weil
ist ja, also das reicht mir aber. Ja. Also das finde ich jetzt überhaupt nicht pessimistisch, dass wir da Sonntagmorgen, wenn ich in den Sonderzug einsteige, irgendwie schon weiß, da passiert nichts mehr.
Sven, was sagst du denn? Letztes Heimspiel?
3-0 gewinnen wir.
3-0 gewinnen wir, ja, sehr gut.
Wer schießt die Tore? Oder zumindest ein Torschützen?
Kenne ich gar nicht. Yeah. Ich kenne keinen Black. Ja, schließ mich mal an, Vasil.
Andreas.
Vorlage von Voll.
Also wenn das passiert.
Ne? Junge. Das wird super. Voll hat nämlich kein Spieler mit Trikot mehr und dann kriegt er das von Saliakas.
Ich kann den Spieler nicht erkennen, er ist bauchfrei unterwegs.
Wen wir auf jeden Fall hinter uns lassen können mit bei entsprechenden Ergebnissen ist die TSG Hoffenheim und auch alle anderen Clubs, die ich jetzt noch aufzähle. Aber genau, TSG Hoffenheim spielt gegen den FC Bayern München.
5-0 Bayern.
5-0 Bayern, okay. Ich würde ja vermuten, Händchen halten zwischen Rummenigge, Hoeneß vielleicht auch, egal, und hier SAP.
Dietmar Hopp heißt er.
Dietmar Hopp. SAP Dietmar Hopp. Die Freude darüber, dass sie in der Liga bleiben, die siegt auch beim FC Bayern. Nein, meinst du nicht?
Wird nicht passieren. Wenn Hoffenheim an dem Spieltag noch absteigen kann, wird Bayern da gewinnen.
Meinst du, die sind so professionell?
Ja. Thomas Müller. Hattrick.
3-0 also, sagst du.
6-0. Harry Kane, Hattrick.
Der spielt in Sketchers schon. Ja.
Das ist von 1, 2, 3, 4, 5, 6. Von den 7 Spielen, die du bisher getippt hast, ist das fünfte Team, was 6 Tore zielt.
Ich zitiere einen sehr schlauen Menschen neben mir, der gesagt hat, letzte Spiele tippen ist immer wahnsinnig, weil da kommen komplett bescheuerte Ergebnisse raus.
Sven, dann sag du doch mal.
Das habe ich ein bisschen paraphrasiert, aber im Endeffekt hat er das so formuliert.
Mix it up. Ja, ich glaube auch Bayern gewinnt 3-0.
3-0 für den FC Bayern. Ich habe 2-2 gesagt. Hallo, 2-2. Hoffenheim holt einen Punkt. Leo Östiger trifft. Oder, Johnny?
Auf keinen Fall.
Nein?
Das geht 3-0 aus für Bayern München.
Auch 3-0. Damit würde Hoffenheim aber nicht runtergehen, oder? Moment, wie spielt denn der erste FC Heidenheim gegen Werder Bremen?
Heidenheim gewinnt 1-0.
Das würde ja bedeuten, dass für Werder Bremen das internationale Geschäft nicht mehr möglich ist.
Ja, aber sie werden 8. und Dortmund wird nur 9., weil Dortmund verliert 2-0 zu Hause gegen Kiel, weil Dortmund am letzten Spieltag immer verliert.
Dortmund verliert.
Ist das statistisch belegt? Nein,
bestimmt also nicht, aber 2-0. Gegen Dortmund kann man sich immer auf gar nichts verlassen am Ende.
Das stimmt, gegen Dortmund.
Es ist immer so, es ist eigentlich Hoffenheim und Dortmund, immer wenn die irgendwas machen müssen, machen sie das falsch.
Ja, Dortmund hat
auch früher war es auch immer noch 60. Dortmund mit denen haben wir jetzt zum Glück nichts mehr zu tun. Aber Dortmund und Hoffenheim ist immer läuft alles schief.
Oh, soll ich dir noch ein Eis holen? Irgendwie, du bist echt gerade sehr.
Na, mir ist ja egal. Ich steige Sonntag in den Sonderzug und die Messe ist gelesen. Ist mir scheißegal, wie Hoffenheim Dortmund dann am letzten Spieltag spielt, während ich hier Ben voll beim Flanken zugucke.
Sven, du darfst ja aussuchen, ob du erst Heidenheim gegen Werder oder BVB gegen Kiel tippst.
Ich mach auf einen Schlag. Heidenheim, Werder 1-2, BVB gegen Kiel 3-2.
3-2. Johnny, da bist du.
Ja, ich glaube auch, dass der BVB gewinnt, und zwar 2-0. Mhm. Und das Spiel Heidenheim gegen SVW geht 1-2 aus.
Auch 1-2. Dann haben wir noch, ich mal, da Mike als letztes tippen darf, mache ich mal hier. BVB gegen Kiel steht bei mir auch ein 2-2. Und Werder Bremen gewinnt gegen Heidenheim 3-0. Die führen lange 1-0. Dann schmeißt Heidenheim alles nach vorne und fängt sich noch zwei Buden.
Fragen, die keiner gestellt hat, selbst beantworten.
Dann ist es vorbei. Ja, irgendwer muss hier ja den Content liefern.
Wenn ihr das nicht macht, dann muss ich das machen.
Wenn Heidenheim alles nach vorne wirft, fangen sie das 2-0 und beim dritten ist auch schon egal. Da ist schon hinterm Stadion, werden schon die ersten Mülltonnen entzündet.
Nee, die werden ja 15.
Das ist auch so eine Sache, die ich nicht verstanden habe, warum ihr in der Redaktionssendung so dafür wart, dass Heidenheim absteigt. Da gibt's Weinschorle im Stadion und Dinkelacker.
Was ist ein Dinkelacker? Ist das Bier?
Das ist das das Dithmarscher Heidenheim, wenn du so.
Bevor ich tippen kann, kann Kiel noch drin bleiben bei meinen Tipps? Also sprich, ist Heidenheim schon safe auf dem Relegationsplatz?
Nee, weil du hast weder Heidenheim das Spiel getippt, noch Kiel das Spiel.
Das ist am 33. Spieltag?
Achso, da hast du unentschieden Heidenheim getippt und unentschieden Kiel. Du hast 6-6
Kiel gegen Freiburg. Wenn Kiel gewinnt und Heidenheim, es ist der eine Punkt und sie haben die gleiche Toleranz. Das heißt, wenn Kiel den einen Punkt aufholt, bleiben sie drin. Okay, also ich tippe Heidenheim-Werder 1-1.
Mhm.
Ach ja. Dortmund-Kiel 1-2.
1-2, damit würde Kiel
auf den Relegationsplatz springen.
Vorausgesetzt, ja, nee, Hoffenheim, da müssten sie schon deutlich höher gewinnen, damit sie Hoffenheim noch holen, wenn die zweimal verlieren. Wobei Hoffenheim ja laut deiner Aussage 6-0 gegen die Bayern verlieren. Und
dann sind es nur noch.
Dann haben sie.
Mike, was hast du gebaut?
Ja, musst du vielleicht nochmal nachrechnen, wie hoch der VfL Wolfsburg
ist. Ich habe den Tabellenrechner offen, kannst du hochkant
alles eingeben. Aber was habe ich denn bei Wolfsburg gegen Hoffenheim gesagt?
2-0 für den VfL Wolfsburg.
Dann sind sie bei minus 20, mit den 6 sind sie bei minus 26. Kiel holt 2 Siege, habe ich das gesagt?
Nein, du hast gesagt Kiel-Freiburg 6-6.
Achso, ja, dann können sie ja Hoffenheim, aber dann können sie doch Hoffenheim gar nicht mehr holen.
Achso, ja, das stimmt natürlich. Dann müsstest du vielleicht bei Kiel-Freiburg nochmal nach.
Sag mal, wollten wir uns nicht auf die Sendung vorbereiten ein bisschen mit diesen Ergebnissen? War das nicht die Aufgabe für den heutigen Tag?
Er hat einmal seine Hausaufgaben gemacht, ne? Da muss er direkt wieder anfangen.
Naja, währenddessen habe ich, den 33 später hatte ich schon vorher, den 34 später habe ich dann nochmal schnell.
Das war die Aufgabe, ja.
Ja.
Das ist sehr gut zusammengefasst.
Ja, schön. Danke, dass ihr das wahrgemacht habt.
So, also die Ergebnisse der Tipps werden dann in der nächsten Sendung zu Beginn der neuen Saison.
Das werde ich jetzt, digitalisieren, das, was ich aufgeschrieben habe. Und dann natürlich werden wir uns daran messen lassen müssen.
Also keiner hat uns auf den Relegationsplatz getippt, keiner auf Platz 17, das können wir festhalten.
Das können wir festhalten, aber vor allem hauptsächlich, weil Punktgewinn oder Sieg gegen den VfL Bochum, nicht unbedingt, weil wir in Frankfurt punkten. Justus macht schnell ein Foto davon. Sehr gut, jetzt noch ein zweites zur Sicherheit.
Ja, zur Sicherheit.
Mach nochmal quer.
Man nimm mal die linke Hand.
Ist quer. Guck mal, ist quer. Ach,
super. Genau, aber die, also ich finde auf jeden Fall in Frankfurt.
In Frankfurt holt man nichts, auf gar keinen
das
Fall.
Wird schon, genau, das wird schon auf jeden Fall noch unangenehm spannend, ja, wenn Heidenheim das Spiel gewinnt, weil wir werden in Frankfurt nichts holen, obwohl ich was anderes getippt habe. Aber so, jetzt sind wir ja unter uns und man kann die Wahrheit sagen. Trotzdem müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn es uns am Ende erwischt. Solange Tim rechnet, kann ich noch mal eben sagen, was ich mir auf meine Handinnenfläche vor der Sendung geschrieben habe. Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.
Erst die Hose, dann die Schuhe.
Komm, ja gut, dann lass.
Einatmen, ausatmen. Oh, ich muss schon wieder
pinkeln. Oh. Sag doch bitte, Sven.
Ist auch jetzt nicht mehr. Kann ich auch nicht mehr lesen, ist schon völlig verschwitzt. Also unser Gaul steht auf jeden Fall noch vor dem Butnikowski mit einer ganz gesunden Gesichtsfarbe.
Also ich habe jetzt dazu notiert, du hast Frankfurt gegen St. Pauli 1-1 getippt, habe aber dazu notiert, dass du nicht dran glaubst, dass das so ist.
Das hast du gut gemacht, ja.
Man muss sich auch mal loben, nicht, ja. Nicht immer nur meckern.
Hast du gut gemacht.
Habe ich gut gemacht, ja, glaube ich auch. Gut, dann haben wir das Restprogramm jetzt durchgetippt. Bin gespannt, also wenn ein Tipp, das 6-6 Kiel gegen Freiburg, das wäre schon gut.
Ja, aber das 6-5 von Wolfsburg-Hoffenheim wäre nicht weniger gut.
Ja. Halt ich für, ich glaube,
dann gebe ich ja einen aus, auf jeden Fall.
Ich glaube,
ja, mach ich dir einen Aperol-Spritzen-Klub.
Das spricht die Expertise aus uns beiden. Ich glaube, Spiele 8. mit, wenn man mal den FC Bayern München ausklammert, dann ist Spiele mit Beteiligung von Holstein Kiel und von der TSG Hoffenheim sind die torreichsten in dieser Saison in der Bundesliga.
Ja, aber nicht, weil sie so viele geschossen haben.
Gerade bei Kiel nicht, nee.
Auch Kieler, glaube ich, bestimmt.
Mehr als wir, aber
es ist doppelt so viel wie wir. Deutlich mehr.
Gut. Stay tuned. Verfolgt die Bundesliga. Dort werdet ihr erfahren, ob wir recht behalten. Ich habe noch ein paar Termintipps. Haben wir noch was anderes vorher?
Fahrt ihr nach Frankfurt? Fährt ihr nach Frankfurt? Johnny, auch Sonderzug?
Ja.
Ja. Schön.
Du nicht,
Sven? Doch, doch, ich auch, aber. Geht hier, aber es geht keinem was an.
Das reicht ja, wenn. Johnny fährt.
Müssen wir anderen alle nicht.
Ich fahre nicht. Termintipp Nummer 1. Ja. Am Samstag, Sonntag, alle an den Borchweg. Bildungszentrum für Blinde und Sehbehinderte. Zweiter Spieltag der Blindenfußball-Bundesliga. Sowohl Samstag als auch Sonntag. 4 Spiele. Samstag beginnen 9.30 Uhr und Sonntag beginnt 8.30 Uhr. St. Pauli spielt, glaube ich, am Samstag vor und am Sonntag Nachmittag. Aber am Sonntag so früh, dass man dann danach noch St. Pauli in Frankfurt gucken kann. Eintritt frei, ganz, ganz großartiger Sport, kommt alle. Samstag vorher schon, vorher ist Quatsch, also auch am Samstag, Musikflohmarkt im Clubheim. Wer da jetzt noch was verkaufen will, zu spät, alle Tische schon vergeben, aber ab 14 Uhr könnt ihr dort kaufen, nicht nur Vinyl, es gibt auch CDs zu kaufen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Geil, CDs werden noch.
Ich glaube zumindest. Also es heißt, ich glaube nicht, dass da irgendjemand MP3s verkaufen wird. Das würde mich überraschen. Und es hieß, es gibt nicht nur Vinyl. Also von daher.
Mixtapes.
Kassetten.
Ja, das kann sein. Data. Shellac.
Oh, wie hieß denn die Minidisc, das, was ich nicht durchgesetzt
habe? Ja, Minidisc.
So. Ein guter Freund von mir, der hat da richtig viel Geld investiert in Minidisc. Und dann ein halbes Jahr später kam der erste MP3-Player raus oder so und dann war durch.
Grüße und am Himmelfahrt habt ihr die Möglichkeit, den ersten Frauen beim Pokalfinale beizuwohnen an der Hohe Luft. Gegner ist wieder der SC Viktoria, 29. Mai und Tickets online oder am Kartencenter. Mehr habe ich nicht. Ja, gut.
Ja. Nö, die anderen ja wohl auch nicht.
Dann haben wir noch eine Sendung geplant dieses Jahr. Ich weiß das gar nicht. Also die Saison.
Ja,
die
Saison. Auf jeden Fall. Hallo. Saison. Hallo.
Ja. Genau, wir haben in der Sommerpause auf jeden Fall noch eine Sendung geplant. Thema verraten wir noch nicht. Und gegebenenfalls wird es zum Pokalfinale der Frauen noch was geben. Das ist noch nicht ganz raus.
Und wenn wir das organisatorisch hinkriegen, dann würden wir eigentlich auch ganz gerne wieder eine Live-Sendung machen. Diesmal mit Aufnahmegerät, Bastel funktioniert.
Das wäre ja verrückt. Ja, das wär richtig aber verrückt.
Hallo Hauke, wie geht's dir?
Werden wir dann entsprechend vorher auf jeden Fall informieren. In diesem Sinne, schönes 6-6 am Samstag gucken und dann
in Ruhe nach Frankfurt fahren. Ja.
Zu Hause gegen Bochum Klassenerhalt feiern. Bis denn. Tschüss.
Tschüss. Ciao.